Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 96 Teil 2 und dem Thema Schönheit im Märchen. Zum besseren Verständnis hört euch doch unseren Teil 1 an, damit alles für euch klarer wird.
Ja, und damit hallo zurück.
Hallo.
Wir sind wieder alle da.
Und zwar geht's, Jenny hat's eingangs gesagt, weiter mit dem Thema Schönheit im Märchen. Ein sehr ausführliches Thema. In unserem ersten Teil dazu haben wir ja schon mal so ein paar Grundlagen gelegt. Wir haben über Schönheit im Allgemeinen gesprochen, haben das Ganze in den zeitgeschichtlichen Kontext eingebettet, über verschiedene Schönheitsideale zu Zeiten von Basile, Perrault und den Grimms gesprochen, haben aber auch Basile selbst, sein Leben und sein Werk näher kennengelernt. Und jetzt kommen wir zum Kern des Ganzen, nämlich zu dem Märchen unserer letzten Märchenstunde, die entdeckte Alte. In diesem Märchen wird die Schönheit ja auf eine sehr grotesk-humorvolle Weise thematisiert. Also wir haben uns ziemlich beömmelt beim Einlesen.
War schon nicht einfach, immer ernst zu bleiben.
Der König war eine Herausforderung.
Nicht nur der Abschiedsschuss von hinten.
Ja, grundsätzlich schildert das Märchen ja, wie eine alte Frau durch List und Magie ihre Jugend und Schönheit zurückerlangt, was aber tragikomische Folgen hat. Über die Sprache spreche ich jetzt nicht, daraus könnte man echt nochmal ein eigenes Kapitel machen. Ich habe das ja bei Perrault letztes Mal so gelobt. Ich muss aber sagen, Basile toppt das echt nochmal. Also was der da raus hat mit Mosaik von dies und das, dem Zoll irgendwas von dem und dem. Also es ist so schwülstig.
Und ein Vergleich reicht auch nicht. Es müssen vielleicht 3 oder 5 sein.
Ja, es ist halt typisch barock. Ja. Es ist überladen, derbe. Es ist generell von allem, vielleicht aus heutiger Sicht, wo man so denkt, boah, das ist ein bisschen too much.
Ja.
Und es ist so viel, dass es an manchen Stellen schon echt, ja, lächerlich ist zu viel gesagt, aber belustigend wirkt.
Das Satirische ist ja eben, wie ich in der letzten Teilfolge gesagt habe, auch Basiles Absicht. Von daher passt das auch sprachlich dann wunderbar zum Inhalt, finde
ich. Auf jeden Fall, ja. Es wirkt, glaube ich, aber aus heutiger Sicht, wo man sich mit so einer sprachlichen Opulenz ja eher nicht so beschäftigt oder wo man die in den Werken eher nicht so findet, natürlich auch zum Teil ein bisschen befremdlich. Also die Sätze sind einfach so mega lang. Also ich weiß, an einer Deutscharbeit von mir stand mal dran, ich hatte nämlich auch so mit 15, 16, wo ich meinte, mein großes schreiberisches Talent zu entfalten, auch so eine Tendenz, dass ich echt ellenlange Sätze geschrieben habe. Und dann stand dran, bitte überlange Sätze vermeiden. Jetzt denke ich mir, hallo Kollege, guck dir mal Basile an, da bin ich gar nichts gegen gewesen. Kommen wir mal erstmal vielleicht zu einem generellen Punkt, den ich sehr, sehr auffällig fand bei diesem Märchen. Ich finde, die Erzählung ist sehr physisch. Es gibt körperliche Auseinandersetzungen. Er spricht von baucherschütterndem Lachen. Die Haare bleiben in Ästen hängen, die lutschen da und saugen am Finger rum. Die pupsen und pissen, die haben Sex. Ne? Das Essen
du hast
wird,
Sex gesagt.
Du hast Sex gesagt, oh mein Gott, in einem Märchen kommt Sex vor. Ja, das Essen am Ende wird ja auch sehr ausführlich beschrieben, also sehr aufgelegt auf diese Sinnesfreuden, aber gleichzeitig schon, wo man sich so denkt, oh, reicht, aber irgendwie ist es too much. Also das Ganze ist einfach immer drüber. Es ist wirklich grotesk bis abstoßend. Und das sind auch unsere beiden Protagonistinnen, die beiden Freundinnen. Basile beschreibt sie ja so. Ihr erinnert euch. Zwei alte Weiber, welche der Inbegriff der Widerlichkeiten, das Protokoll der Gebrechen, das Hauptbuch der Hässlichkeit, allein so ein Bild, ne? Das Hauptbuch der Hässlichkeit, das muss dir erstmal einfallen. Und verworren waren und verworrene, struppige Haare, eine runzlige, blättrige Stirn, schiefe, borstige Brauen, dicke, senkrechte Augenlider. Es reicht dann auch nicht ein Attribut, nein mindestens zwei. Welke, verdrehte Augen, gelbsüchtige, faltige Gesichter, einen aufgesperrten, verzogenen Mund, kurzum Barte wie die Kälber, eine haarige Brust, bucklige Schultern, welke Arme, verdrehte, wankende Säbelbeine und krumme Füße hatten.
Also von Kopf bis Fuß nichts Schönes.
Richtig, dran, ne? Also es wird hier total ausführlich beschrieben und auch sehr, sehr anschaulich. Die sind einfach potten hässlich. Und die Leserschaft kann sich sofort so ein ganz plastisches Bild machen und diesen Ekel fühlen. Was da aber auch drin steckt und was für die Auseinandersetzung mit Schönheit im Allgemeinen und auch Schönheit im Märchen sehr, sehr wichtig ist, ist ein sehr bekanntes Narrativ, das uns leider bis heute sehr vertraut ist, nämlich dass alt gleich hässlich bedeutet.
Das habe ich mich auch gefragt, weil ja auch gesagt wird, sie stinkt und sie hat Mundgeruch, wo ich mir denke, das hat doch jetzt nichts mit Altsein zu tun.
Ja,
das
damals halt wahrscheinlich schon, weil die Zahnpflege eben nicht entwickelt war. Ne?
Das überleg stimmt. mal, du hast dir jetzt 60 Jahre die Zähne nicht geputzt. Was da in deinem Mund abgeht.
Oh Gott, nein.
Party, Party.
Ja, ja, und man hat sich damals auch nicht so viel gewaschen. Das hatten wir ja alles schon in der letzten Folge auch besprochen, aber
okay. Also ich glaube, die waren schon geruchsunempfindlich, aber im Alter war das dann irgendwann doch nicht mehr tolerierbar, vermute ich. Ne? Man im Alter ja nun mal auch dann anfängt anders zu riechen irgendwann, also genau, aus natürlichen Gründen.
Ne? Also ich glaube auch, ein wahrer Kern ist da drin. Andererseits nutzt Basile natürlich auch das Stil der Übertreibung, um eben das so grotesk und abstoßend wie möglich zu machen. Und man sofort sich denkt, bah, sind die einfach eklig, die beiden Frauen. Und deswegen müssen sie ja was tun. Jeder denkt sich ja logisch, da solltet ihr ganz dringend was daran tun. Und deswegen nennt das Märchen auch verschiedene Schönheitspraktiken. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Jetzt gucken wir mal an, wie das auf dieser literarischen Ebene stattfindet. Praktik 1, wir haben künstliche Körperveränderungen. Und hier ist zunächst ja mal dieser ominöse Sirup vom Apotheker zu nennen, den die sich ja auf die Finger schmieren, damit sie daran lecken und damit die dann ganz glatt gleich jung sind.
Das erinnert mich an Eselshaut, wo dann auch der Prinz diejenige heiraten möchte, der der Ring passt. Und die machen gerade in dem Film auch die absurdesten Praktiken, ja, in Gazellenmilch und da in die Schraubzwinge quetschen oder so, dass der Ring da passt. Natürlich erfolglos, weil nur die wahre Braut Eselshaut dann den Ring tragen kann.
Stimmt. Ja, und bei den beiden ist das natürlich ein Mittel zur Täuschung, weil sie damit natürlich ihr wahres Alter irgendwie verbergen wollen und ihr Gesicht oder so kriegen sie jetzt gerade nicht so schnell glatt, deswegen versucht man das da. Auch das ist natürlich wieder sehr physisch, ne?
Weil man sagt ja, an den Händen und am Hals erkennt man das wahre Alter einer Frau.
Also nuckeln sie halt daran rum.
Ja.
Es geht aber noch weiter. Vor ihrem nächtlichen Treffen mit dem König bindet sich die Alte ihre überschüssige Haut zu einem Wulst auf ihrem Rücken zusammen, um eben jugendlicher zu wirken oder das zumindest zu simulieren.
Lifting im 17. Jahrhundert.
Genau. Ja. Aber diese Praxis reflektiert natürlich den damaligen Wunsch, das äußere Erscheinungsbild zu verjüngen und zu verschönern. Eine weitere Schönheitspraxis, die sie nutzt, ist die Täuschung durch Dunkelheit. Die alte Frau besteht darauf, dass das Treffen im Dunkeln stattfindet, um eben ihre wahre Erscheinung zu verbergen. Das heißt, Dunkelheit zur Tarnung, symbolisch für die Maskierung der Wahrheit. Schönheit ist eben oft nur Schein. Diese Aussage steckt da drin.
Da muss ich an eine Folge der Nanny denken, tatsächlich, wo es darum geht, ob die Bar gemietet werden soll. Und dann macht das Licht aus. Well, wie alt bin ich denn? Ja, schwer zu schätzen. Okay, wir nehmen den Raum, ne? Also, weil es eben dunkel ist und das verschleiert halt auch so manches Fältchen, was man vielleicht doch hat. Ja.
Dunkelheit oder man sagt auch Dämmerlicht schon, das ist alles eher schmeichelhaft.
Ist ja gleichzeitig noch romantisch, ne? Also zwei Fliegen mit einer Klappe.
Dann eine weitere Schönheitspraxis, die Praktik, die das Märchen anführt, ist die Verjüngung durch Magie. Nachdem die alte Frau ja vom König aus dem Fenster geworfen wird, finden sie da eben die Feen und die gewähren ihr Jugend und Schönheit und Tugendhaftigkeit. Und diese magische Verjüngung stellt natürlich einen direkten Bezug zur damaligen Vorstellung von Schönheit und Jugend her. Und wir haben auch noch die Praxis der gefährlichen Nachahmung. Nach der Verwandlung der Alten in eine junge Schönheit will ihre Freundin das Geheimnis erfahren und lässt sich von einem Barbier häuten, was dann letztlich ja auch zu ihrem Tode führt. Ist ja auch, wie du vorhin auch schon sagtest, ist ja interessant, dass er im Sterbeprozess auch nicht das Furzen unterdrückt hat. Jedenfalls warnt diese Praxis natürlich vor den Gefahren, Schönheitsidealen ohne Rücksicht auf Konsequenzen nachzueifern. Das heißt, insgesamt wird in die entdeckte alte Schönheit als ein flüchtiges und oft trügerisches Ideal dargestellt. Das Märchen kritisiert die Fixierung auf äußere Erscheinung und zeigt die Gefahren von Täuschung und Oberflächlichkeit auf. Es spiegelt damit die barocke Gesellschaft wieder, haben wir in der letzten Folge mehr zu gehört. Das Pentamerone ist ja auch 1634
bis 36
erschienen, genau, das heißt mittendrin im Barock. Und diese Zeit hat ihr Schönheitsideal letztlich auch nur auf Täuschung und Maskierung aufgebaut. Das Märchen hält insgesamt mehrere Anspielungen auf barocke Schönheitspraktiken, die sich satirisch überspitzt im Text wiederfinden. Wie wir in der letzten Folge gehört haben, war der Barock eine Epoche, in der Schönheit und Ästhetik eng mit künstlicher Inszenierung, Maskierung und Status verknüpft waren. Und genau das thematisiert auch das Märchen. Wenn wir uns das mal näher anschauen, wir haben die Maßnahmen von Täuschung und Verdeckung des Alters durch bestimmte Hilfsmittel. Im Märchen bindet sich ja die Frau die Haut mit Bändern zusammen, um jünger aufzusehen. Im Barock trugen Frauen enge Korsetts, was ja auch ja quasi so Glättungspolster eigentlich waren. Sie banden sich auch Körperteile ab, um eine schlanke, faltenfreie Silhouette zu erzeugen. Und all das wurde getan, um Zeichen des Alters zu kaschieren. Und das war durchaus auch schmerzhaft. Das heißt, die Maßnahme der alten Frau ist eine absolut groteske Übersteigerung realer Praktiken. Auch die Schönheit der Maskierung ist etwas, was wir in der Zeit des Barock finden. Die Alte besteht darauf, das Treffen, wie gesagt, mit dem König im Dunkeln stattfinden zu lassen. Frauen und auch Männer im Barock haben sich ihr Gesicht mit Schminke, Puder und Schönheitspflästerchen maskiert. Und auch auf Gesellschaften und Maskenbällen wurde das wahre Aussehen bewusst verborgen. Das heißt, auch hier entspricht die Dunkelheit im Märchen der barocken Praxis, den Schein über die Wirklichkeit zu stellen. Auch künstliche und unnatürliche Verjüngung, was wir natürlich heute mit plastischer Chirurgie in Zusammenhang bringen, gab es aber auch damals schon. Die Verwandlung der alten Frau durch Feenmagie in eine junge, schöne Frau ist eigentlich genau das. Und auch zur Zeit des Barock gab es verschiedene alchemistische und medizinische Rezepte, um Jugend zu erhalten. Das Bleiweiß haben wir besprochen, es gab Quecksilber, auch Blut oder Kräuter gehörten dazu. Und diese Schönheitselixiere waren meist giftig und wirkungslos, aber sehr, sehr beliebt und sollten quasi diese magische Verjüngung erreichen. Und Basili drückt damit natürlich nichts anderes aus als, hey, euer barockes Schönheitsideal ist natürlich komplett unerreichbar. Was in die entdeckte Alte auch passiert ist, dass es natürlich vor allem der Körper ist, der Opfer des Schönheitswahns wird. Die Freundin am Ende stirbt, weil sie glaubt, sich wie ihre Freundin häuten zu lassen. Sie hinterfragt das überhaupt nicht und das ist natürlich eine ganz extreme Verstümmelung. Und diese Verstümmelungen haben wir, auch das haben wir ja in der letzten Folge schon gehört, die waren ganz real. Bleisalben, enge Korsetts, Aderlass, Hungerkuren, all das zur Erhaltung des Aussehens, aber zu einem sehr hohen Preis. Körperliche Leiden wurden in Kauf genommen und die Freundin verkörpert genau diese Opferrolle einer Frau, die sich selbst zerstört, um schön zu sein.
Ich muss gerade ein bisschen an Aschenputtel denken, auch an das Abschneiden des Zehs und der Ferse.
Total.
Wenn auch nicht unbedingt um schön zu sein, aber um den Schuh zu passen und auch mit Macht dann in Berührung zu kommen. Ne? Auch Schönheit und Macht ist ja auch so eine Verknüpfung.
Insgesamt enthält das Märchen überzeichnete, groteske Versionen realer barocker Schönheitspraktiken. Das ist also nicht einfach nur eine Geschichte, sondern hier können wir wirklich ganz extrem den zeitgeschichtlichen Kontext ablesen. Und diese Schönheitspraktiken sind Hautverformung, Körperinszenierung, Lichtvermeidung, magische Verjüngung und die Selbstopferung für äußere Anerkennung. Giambattista Basile führt die Schönheitsnormen seiner Zeit ins absolut Absurde, kritisiert sie dabei aber auch sehr deutlich. Die Geschichte entlarvt den barocken Schönheitskult als brutal, unecht und gefährlich. Denn Schönheit wird als oberstes Gut dargestellt, viel wichtiger als Charakter, Alter oder Herkunft. Finde ich auch einen schönen Kontrast zu unserer Däumlingsfolge letzte Mal, weil da ja eigentlich genau das komplette Gegenteil die Aussage war. Genau. Egal wie klein oder groß oder irgendwas du bist, darauf kommt es nicht an. Perrault hat da ja sehr den charakterlichen Wert des kleinen Däumlings betont.
Und die Texte sind hier nur ungefähr 60 Jahre auseinander.
Hm. Ja. Jugend ist gleichbedeutend mit Wert. Das Märchen zeigt, dass nur junge, schöne Frauen gesellschaftlich anerkannt und begehrt sind. Die Frau ist in der Lage, ihr ganzes Leben zu ändern, aber das nicht durch Leistung, sondern nur durch ein schönes Äußeres. Schönheit ist im Märchen auch ein Machtmittel. Wer schön ist, bekommt Zugang zu Liebe, Reichtum und gesellschaftlichem Ansehen. ja, die erste Schönheit sozusagen ist nur vorgegaukelt, ne, durch Tricks, Dunkelheit und Verhüllung. Die spätere Schönheit der Alten ist magisch künstlich und keine Folge einer inneren Entwicklung. Das wird jetzt im Laufe der Folge auch nochmal wichtig. Die Aussage ist hier ganz klar: Schönheit ist hier nicht echt oder verdient, sondern nur eine Maske. Sie täuscht andere und bringt kurzfristigen Erfolg, aber basiert auf Lüge und Magie. Der Drang, schön zu sein, kann destruktiv und gefährlich werden, wenn er um jeden Preis verfolgt wird. Und, auch das sagt das Märchen, Schönheit ist eine flüchtige Illusion, die blendet und zu Fehlurteilen führt. Sieht man ja sehr schön am König. Der wahre Mensch dahinter bleibt unbeachtet und eigentlich interessiert sich dafür auch niemand. Das heißt, das Märchen ist eine satirische Kritik an einer Welt, in der Frauen nur dann zählen, wenn sie schön und jung sind. Das zeigt die Oberflächlichkeit männlicher Begierde, verkörpert durch den König, diesen Lüstling, die Selbstverleugnung der Frau, um diesem Ideal zu entsprechen, und die tödliche Gefahr, wenn Schönheitsidealen blind nachgegangen wird. Die entdeckte Alte ist also nicht nur komisch und grotesk, es ist wirklich eine sehr bissige Gesellschaftskritik, die das Streben nach Schönheit und die Angst vor dem Altern entlarvt. Das Märchen lässt sich dadurch aber auch bemerkenswert gut auf heutige Schönheitsideale und Praktiken übertragen. Und trotz seines Alters von über 400 Jahren behandelt es Themen, die heute aktueller denn je sind. Wir haben Jugend als Schönheitsnorm. Früher oder in dem Märchen wird ganz klar schon am Anfang festgestellt, du bist alt und wertlos. Wenn du jung bist, dann bist du begehrenswert. Und das ist auch heute noch so, ne? Auch in unserer Zeit gilt Jugendlichkeit als Ideal. Gerade Frauen finden ab einem bestimmten Alter einfach gar nicht mehr statt. Irgendwann kommen sie dann als nette Omi vielleicht nochmal wieder und sagen, ach, die ist ja so süß. Aber es gibt dann so eine Zeit, wenn die Jugend so ein bisschen schwindet, man ein bisschen reift, da gibt es Frauen nicht mehr. Und die finden auch in Werbung, im Schauspiel oder so kaum statt.
Ich wollte gerade sagen, gerade im Schauspiel ist es ja so, du kannst dann irgendwie die Julia sein oder dann irgendwann die Clytemnestra. Ne? Also dazwischen ist irgendwie wenig.
Das heißt, das Märchen, auch auf unsere heutige Zeit übertragen, entlarvt die Illusion, Schönheit allein bringt Anerkennung, aber nur solange sie echt wirkt. Ja, auch die Täuschung durch äußere Mittel ist uns bestens bekannt. Im Märchen ist es halt das Treffen im Dunkeln, festgebundene Haut. Heute nutzen wir halt Filter, Photoshop, Schönheits-OPs, Make-up-Tutorials. Viele Menschen optimieren ihr Aussehen, egal ob online oder offline. Alles ist auf eine perfekte Selbstinszenierung ausgelegt. Selbst der perfekte Selfie-Winkel gehört eigentlich dazu.
Ich habe heute gefragt, ob wir Reels aufnehmen. Und weil das nicht der Fall ist, habe ich das auch dann sein lassen, meine Bartkonturen nachzuzupfen und an meine Augenbrauen. Also von daher,
Man unterwirft sich dem ja auch selbst ein bisschen. Wobei Schönheit, das ist aber vielleicht auch etwas, was wir ans Ende nochmal schieben können. Schönheit oder die Pflege, das ist ja auch manchmal ein schmaler Grat und manches trägt ja auch zum Wohlbefinden bei, ne?
Auf jeden Fall. Aber ich weiß jetzt, dass ihr mich heute nicht zu Gesicht bekommt. Also ihr beiden schon, Jenny und Elena, aber ihr HörerInnen natürlich nicht. Und da dachte ich mir, komm, das ist okay, dafür reicht das.
Für uns reicht
das. Ja, genau.
Ja, wir können also auch aus unserer heutigen Sicht sehen, die alte Frau im Märchen nutzt genau das, was wir auch heute benutzen. Verstellung, um gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen. Mega aktuell. Auch diese gefährliche Nachahmung und der Gruppendruck ist uns bestens bekannt. Die Freundin ist natürlich extrem, weil sie stirbt und blind diesem Schönheitsgeheimnis vertraut und das kopiert. Aber auch heute eifern viele Menschen und besonders natürlich auch junge Frauen Vorbildern in den sozialen Medien oder sonst wonach. Diäten, chirurgische Eingriffe und so weiter sind natürlich auch eine Folge davon. Auch in unserer Zeit bleibt die Botschaft des Märchens gleich. Der Wunsch, dem Schönheitsideal zu entsprechen, kann zerstörerisch sein. Und wie die Alte in dem Märchen, so wird auch bei uns der Wert oft übers Aussehen definiert. Die Frau im Märchen ist nur etwas wert, weil sie jung und schön ist. Und heute werden ebenfalls, Jenny hat ja schon das Pretty Privilege in der letzten Folge angesprochen, werden Frauen, Menschen generell nach Attraktivität beurteilt. Etwa auch auf Dating-Apps im Berufsleben oder durch Klickzahlen und Likes. Der gesellschaftliche Wert eines Menschen bleibt dadurch natürlich an äußere Kriterien gekoppelt. Und das Märchen kritisiert diesen Mechanismus sehr klar und auch auf eine sehr böse Weise.
Super aktuell, muss man sagen.
Total. Also was sagt das Märchen uns heute? Es ist eben kein veraltetes Märchen. Ja, wenn man hört 1600 irgendwas, was wollen die uns noch erzählen? Ja, wir sehen, finde ich, an diesem Märchen stärker als an allen anderen Märchen, die wir jemals hatten, wie aktuell und zeitlos diese Textsorte ist und auch diese Botschaft. Das Märchen ist einfach ein früher Kommentar zum Schönheitswahn, der bis heute weiterlebt. Die Menschheit hat sich eigentlich nicht sehr viel weiterentwickelt.
Das ist echt schon traurig, ne? Ja, genau. Ja.
Habe ich gerade auch gedacht. Ja. Dass man da nicht mal drüber, also ich meine, wird niemals passieren, aber dass man da nicht mal drüber hinwegkommt.
Ja, warum nicht? Weil man damit Geld verdienen kann.
Ja,
mit diversen Tinkturen und Cremes und Wässerchen und Behandlungen und was weiß ich, was es alles gibt. Ne? Das ist eine richtige Industrie, also eine milliardenschwere Industrie.
Ja, der Unterschied ist nur, wir haben halt neue Mittel, die wir
nutzen. Genau.
Das ist halt nicht mehr wie früher. Wir stellen uns natürlich jetzt hin, haben wir ja auch gemacht. Wir haben über diese Schönheitspraktiken gesprochen, wir haben darüber gelacht und gesagt, ach, wie lächerlich. Und dann sind die so dumm und spielen sich da Bleiweiße ins Gesicht. Ja, das ist aus unserer Sicht so, aber die Leute in 200 Jahren werden auch über uns lachen. Und wir vergessen dabei, dass wir uns ja zum Teil genauso zum Clown machen, wenn wir schön sein wollen. Ne?
Wir machen ja auch total gefährliche Sachen. Ja. Ne? Wir spritzen uns Botox irgendwo, wo dann dein Gesicht gelähmt wird oder wo Knötchen sich bilden und Leute dann überall Knötchen haben oder sowas. Das ist ja alles auch super gefährlich.
Natürlich. Und letztlich fordert das Märchen uns auf, über verschiedene Fragen einfach nachzudenken. Warum messen wir Menschen nach ihrem Äußeren? Welche Opfer bringen wir, um einem Ideal zu entsprechen? Und wie frei sind wir wirklich in der Entscheidung, wie wir aussehen? Ich find's krass. Und was ich auch krass finde, ist, wenn man sich mit dieser Darstellung von Schönheit in die entdeckte Alte beschäftigt und da nochmal ein bisschen tiefer reingeht, dann kann man auch sagen, dass dieses Märchen auch eine sehr hässliche Seite von Schönheit zeigt. Es geht eigentlich um Schönheit, aber das Gesicht oder das Verständnis, was wir von Schönheit bekommen, ist hier wirklich abstoßend und widerlich in seiner hässlichsten und ekligsten Form eigentlich. Es bringt Menschen dazu, ekelhafte Dinge zu tun. Es bringt Menschen dazu, sich absolut abartig zu verhalten.
Sich zu verleugnen. Auf.
Ja, und deswegen kann man auch sagen, dass wir in diesem Märchen mit einem frühen Stadium des Body-Horrors konfrontiert werden. Body-Horror ist ein Subgenre der Horrorliteratur und des Horrorfilms, in dem der menschliche Körper auf groteske, entstellende und verstörende Weise verändert wird. Etwa durch Verfall, Mutation, Zerstörung, Verletzung, Zwangsverformung oder Eingriffe, die gegen die körperliche Unversehrtheit verstoßen. Und diese Body-Horror-Elemente, die wir in diesem Märchen haben, sind zum einen die Hautverformung und Täuschung. Ne? Die Frau bindet sich einfach ihre Haut zusammen. Das ist super schmerzhaft, das ist super ekelig und das ist eine drastische körperliche Manipulation, die fast schon an Selbstverstümmelung heranreicht. Wir haben natürlich den Höhepunkt und das Finale des Märchens mit der Häutung bei lebendigem Leibe in der absurden Hoffnung, schön zu sein. Das ist ja völlig, also wenn man das liest, es ist so absurd, du denkst ja, also das kann man ja nicht glauben. Aber dieser Akt der Selbstveränderung führt natürlich zu einem qualvollen Tod und das ist tatsächlich klassischer Bodyhorror. Also körperlicher Schmerz und Verstörung als Folge gesellschaftlicher Zwänge. Und was da natürlich auch drin steckt und was eigentlich sehr ernst und sehr traurig ist, ist das Thema der Verzweiflung über den eigenen Körper. Beide Frauen erleben ihren Körper als Feind, alt, ungeliebt, wertlos. Und sie gehen so weit, ihn künstlich oder gewaltsam zu verändern, um gesellschaftliche Akzeptanz zu erlangen. Das heißt, wir können hier ein Märchen als eine frühe Form von Body-Horror lesen, eingebettet eben in diese märchenhafte Erzählung. Es wird grotesk und drastisch geschildert, wie der Wunsch nach Schönheit in körperlicher Entstellung Schmerz und Tod mündet. Und mich hat das an einige Filme erinnert, aber ganz besonders an zwei. Zum einen kommt mit The Ugly Stepsister bald eine Horror-Variante von Aschenputtel ins Kino und ich setze da echt große Hoffnung rein.
Dass der Trailer sah schon vielversprechend
gut aus,
ja.
Ne? Also, dass das echt mal ein guter Märchenhorrorfilm wird. Ich werde euch oder wir werden euch auf jeden Fall davon berichten. Folgt uns also auf Insta und auf TikTok, da wird es mehr Content dazu geben. Zum anderen gab es im letzten Jahr einen Body-Horror-Film. The Substance mit Demi Moore war auch für den Oscar nominiert und das war für mich einer der besten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe und der einfach wirklich ganz, ganz viele Elemente enthält, die wir in diesem Märchen finden. Und für beide Filme, deswegen ja auch ein kleiner Filmtipp mal außerhalb der Märchenwelt, gilt einfach dieser zweifelhafte Ausspruch der Alten, die sich am Ende ja bereitwillig häuten lässt und sagt, au, au, ohne Leiden keine Freude. Ne, darin steckt nichts anderes als die Frage, was sind wir bereit für Jugend und Schönheit zu tun? Welchen Preis zahlen wir dafür? Und das drastische Ende spitzt diese Frage zu und macht das Märchen eben erschreckend modern. Schönheitsdruck, operative Eingriffe, Selbstoptimierung, das gilt für uns bis heute. Schönheit ist einfach oberflächlich und verführbar. Der König, getrieben von seiner Begierde, bildet sich ein, eine junge, zarte Frau zu umwerben, obwohl er in Wirklichkeit eine alte Frau verfolgt, was auch völlig absurd ist. Ne?
Wie war das mit dem unschönen Hafen oder so?
Ja, genau. Das heißt, wir haben hier auch, und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt, wenn wir über Schönheit reden, diese Diskrepanz zwischen Frau und Mann. Die alte Frau ist als Greisin wertlos und unsichtbar. Erst nach ihrer Verwandlung wird sie respektiert, geliebt und zur Königin gemacht. Erst dann ist sie begehrenswert. Schönheit verschafft ihr sofortigen sozialen Aufstieg, Macht und Zuwendung. Charakter, Alter und Herkunft spielen natürlich mal wieder keine Rolle. Und das ist einfach, Jenny hat gerade auch schon genickt, das ist einfach voll the substance. Vor allem, wenn man sich auch bewusst macht, dass, wenn wir über Schönheit sprechen, wir auch immer über Geschlechterrollen und patriarchale Strukturen sprechen. Also schaut euch den Film, der ist schon hart, aber er ist ähnlich grotesk. Ich finde, er hat was. Also für mich hat er voll was von Basile. Mhm. Und das führt einfach nochmal vor Augen, was für ein absurdes Zeug wir Menschen einfach veranstalten. Und dass wir uns immer rausnehmen, über Menschen von vor 400 Jahren zu urteilen. Aber wir machen selber genau das Gleiche. Wir haben nur andere Mittel und andere Medien.
Ja, wo wir gerade beim Thema Film so schön sind, würde ich vorschlagen, dass wir beim Thema Film einfach bleiben.
Ja, gerne.
Denn ich habe mich mit der Darstellung von Schönheit und Hässlichkeit im Märchenfilm auseinandergesetzt. Und wird da einen Aspekt ansprechen, den wir bislang noch völlig ausgeklammert haben, glaube ich. Zunächst würde ich aber gern auf die Darstellung von Schönheit und Hässlichkeit in der Verfilmung, das Märchen der Märchen, eingehen. Also vor allen Dingen in Bezug auf unser Märchenstundenmärchen, die geschundene Alte eben. Ein bisschen hast du das schon gesagt, Elena, aber ich werde es trotzdem nochmal wiederholen. Im Film ist es halt ganz klar gegenübergestellt. Also es gibt da keine Grauzonen, es gibt nur schön, es gibt nur hässlich, es gibt nur reich oder arm, jung oder alt, prachtvolle Kleidung oder Lumpen, kunstvolle Frisuren oder ungewaschene Zotteln. Also ein krasser Gegensatz auf mindestens 5 Ebenen und entweder bist du komplett gut oder komplett schlecht, komplett schön, komplett hässlich auf allen Ebenen. War mir nicht bewusst so krass, aber in dem Film ist es auch wirklich super durchgezogen. Es gibt so ein paar Momente, wo das durchbrochen wird. Und zwar, wenn die alte Schwester, in der Verfilmung sind es wirklich 2 Schwestern, die beiden Alten, zur Hochzeit ihrer verjüngten Schwester eingeladen wird und dann kommt ein Bote, klopft an die Tür, überreicht ein wunderschönes Kleid und opulenten Perlenschmuck, einen wunderbaren Stehkragen und eine Kette und ein Diadem und was weiß ich. Und die Alte bleibt einfach die Alte, zieht aber dieses Kleid und den Schmuck an. Und dieser Kontrast macht es noch viel schärfer. Und sie fühlt sich ganz toll, weil sie meint, boah, wie toll, diese Kleidung, das könnte ich mir nie leisten. Aber das bringt einfach nichts, weil sie frisiert sich nicht. Sie bleibt genauso dreckig auch und ungewaschen und gammelig, nur eben in einer hübschen Hülle. Und das verstärkt den Kontrast in beide Richtungen umso mehr. Und im Film überlebt die Geschundene diese Prozedur und steht dann da wirklich, also das ist auch maskenbildnerisch großartig gemacht, da Blut überströmt. Den Schmuck hat sie nicht mehr, damit hat sie nämlich den Barbier bezahlt, aber in diesem Kleid und stolziert da und hält sich jetzt für die Schönste, obwohl sie natürlich noch schlimmer aussieht als vorher, weil sie eben keine Haut mehr hat. Also man sieht die Sehnen und Muskeln, das ist wirklich widerlich, aber sie meint, sie hat etwas Gutes getan und wirklich Schönheit erlangt. Und das macht es noch tragischer. Noch eine Abweichung im Film ist, dass die Schönheit der Verjüngten nicht anhält.
Ah, okay.
Während die Prinzessin aus dem Märchen der Floh gekrönt wird am Ende, merkt sie, dass die Runzeln wiederkommen und flieht dann. Und das ist schon auch nochmal eine ganz andere Ebene. Was im Film auch noch anders ist, der Hauptbeweggrund für die vermeintliche Verjüngungskur ist die Einsamkeit der altgebliebenen Schwester. Mhm. Weil die will unbedingt bei ihrer Schwester bleiben, aber die verjüngte Schwester sagt, nein, nicht, dass noch herauskommt, dass wir wirklich Schwestern sind und dass ich quasi die Alte aus dem Fenster geworfen bin. Du musst gehen, du musst gehen. Also sie will eben durch diese Verjüngungskur auch schön werden, um die Möglichkeit zu erhalten, bei ihr zu bleiben.
Ja.
Und das geht nur auf diesen grausamen Weg, auf diese grausame Art und Weise.
Was natürlich eine super traurige Botschaft
total.
Ist, weil nur wenn du jung und schön bist, bist du es wert, dass du meine Gesellschaft
ganz
bekommst.
Genau. Also, so ganz genau, so ist es nämlich. Und das ist auch wirklich herzergreifend gespielt, finde ich, von dieser Frau. Und man merkt ihr diese Verzweiflung an und sie schmeißt sie wirklich raus, nein, und wir können uns doch morgen sehen, aber du kannst nicht hierbleiben, das geht nicht, weil sie ihr eigenes Glück, also die verjüngte Schwester sieht ihr eigenes Glück in Gefahr. Durch die altgebliebene Schwester. Mhm. Und dadurch wird nochmal ein Kontrast aufgebaut. Das Schöne ist herzlos und das Hässliche ist aber das Emotionale. Ist natürlich eine krasse Verallgemeinerung, ne? Aber in diesem konkreten Fall stimmt das.
Vor allem, du erwirbst dann ja nur eine äußerliche Schönheit, ne? Dein Charakter ist halt noch schlechter geworden als vorher.
Genau. Ja, dann hatte ich euch ja im Vorfeld die Frage gestellt. Wir kennen jetzt ja nicht alle immer so mega viele Märchenfilme, aber ich habe euch gefragt, ne? Ja, Jenny schon. Was sind denn für euch, ich habe, glaube ich, erst die schönsten Prinzessinnen und Prinzen gefragt, auch schon entlarvend die Fragestellung. Ja. Und dann habe ich es aber verallgemeinert gesagt, nein, die schönsten DarstellerInnen in Märchenfilmen oder die, auch die weniger schönen. Mhm. Und wir hatten im Vorfeld der Aufnahme schon ein bisschen diskutiert, auch beim Schreiben schon hatten wir ein Gegenbeispiel für Schönheit im Märchenfilm, nämlich ja, aus dem Film Die Gänseprinzessin, ne?
Den Prinzen.
Genau, also die Geschichte von der Gänseprinzessin, ihrem treuen Pferd Falada, die DEFA-Verfilmung aus den 80er Jahren. Der Prinz Ivo heißt er irgendwie so, ne? Seiner Föhnfrisur, die aus der Krone, aus dem Reif rausguckt.
Weil ich die Prinzessin, die finde ich sehr hübsch.
Das finde ich auch.
Also die wäre mir jetzt als Beispiel für eine hübsche Prinzessin im Märchen.
Lange blonde Haare.
Gerade die Medien und das Film natürlich ein großes Thema, züchtet sich natürlich eine gewisse ästhetische Wahrnehmung heran und prägt natürlich massiv das, was wir für schön halten.
Definitiv. Ja. Wir hatten aber auch einen Schönprinzen, ne? Der von Aschenbrödel, Pavel Travnicek.
Genau. Also das war jetzt auch der einzige Prinz, der mir eingefallen ist, weil ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich meine, ich kenne jetzt nicht so super viele Märchenfilme wie ihr, aber die Märchenfilme, die wir so geguckt haben, da waren die Männer, eigentlich fand ich immer alle hässlich.
Also mir ist noch eingefallen aus der traurigen Nixe, aus den 70ern, ist eine bulgarisch-sowjetische Verfilmung, der Prinz. Eigentlich nicht mein Typ, aber schon hübsch. Auch so mit Lidstrich. Ist eigentlich auch nicht so mein Typ, aber steht ihm.
Das ist natürlich auch hart, wenn wir sagen, die sind hässlich. Ne? Also es dürfte jetzt alles natürlich nicht wortwörtlich und ganz so ernst nehmen. Das ist jetzt hier kein Bodyshaming oder wir wollen jetzt nicht wirklich sagen, der ist grottenhässlich oder sowas. Aber man hat natürlich, so ehrlich müssen wir ja alle zu uns sein, gewisse ästhetische Vorlieben. Ja. Und da mal so drüber nachzudenken, ist schon spannend. Das sagt schon sehr viel über einen selbst auch aus.
Also der Prinz aus der Gänsemarkt ist nicht jemand, um es ganz salopp zu sagen, wo einem die Knöpfe von der Bluse springen, oder?
Nein. Aber das fand ich auch krass, als ich darüber nachgedacht habe, auch mit den Vorteilen von Schönheit, wo ich so dachte, wenn man jemanden das erste Mal sieht und das ist jemand, den man gut aussehend findet, dann verknüpft man wirklich direkt automatisch positive Eigenschaften. Auch wenn das das größte Arschloch sein könnte. Du denkst erstmal, das ist jemand, der intelligent ist, der sympathisch ist. Genau.
Den möchte ich mal kennenlernen.
Und umso größer ist dann manchmal die Enttäuschung, wenn sie den Mund aufmachen und da jetzt nicht so schöne Sachen rauskommen. Ja. Ne? Ja. Aber allein schon meine ursprüngliche Fragestellung, die schönsten Prinzen und Prinzessinnen, ist schon entlarvend genug, finde ich. Weil im Märchen Schönheit immer mit Tugend und Macht verknüpft ist und Hässlichkeit mit Untugend, sagen wir mal, das ist etwas wertneutraler, und Machtlosigkeit, wie in die Weiß und die Schwarze Braut, auch dieses ganz klar kontrastierende, Weiß ist schön, Schwarz ist unschön. Jetzt gar nicht auf People of Color oder so bezogen, das hatten wir damals ja auch eingebettet, aber um darauf nochmal zurückzukommen, Darstellungen von People of Color jenseits von irgendwelchen Exotika finden in Märchenfilmen ja auch erst in den letzten Jahren so statt, dass dann plötzlich mal eine schwarze Fee oder so auftaucht oder ein Prinz mit dunkler Hautfarbe. Das ist ja jetzt erst in den letzten Jahren aufgetaucht.
Das haben wir in unserer Diversitätsfolge auch schon mal gesprochen. Dabei sind Märchen eigentlich prädestiniert dafür, Diversität zu zeigen, gerade im Film.
Auf allen Ebenen,
weil es juckt halt niemanden.
Genau.
Es juckt einfach niemanden, ob Dornröschen jetzt schwarz oder chinesisch oder was weiß ich, sie könnte auch lila Haut haben, es ist letztlich egal.
Das Einzige, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, also jetzt zum Beispiel bei der letzten Realverfilmung von Disney, von Schneewittchen, wo nun mal eigentlich die weiße Haut als Ausnahme im Märchen mal beschrieben wird. Und dann verfälscht es schon ein bisschen den Urtext, sag ich mal, wenn dann da eine Schauspielerin mit nicht so schneeweißer Haut eingesetzt wird. Dann, nicht, dass sie dadurch weniger schön ist.
Da müsstest du halt einfach eine andere Geschichte erzählen.
Genau.
Weil das macht halt keinen Sinn, dass du sowas Grundsätzliches da veränderst, weil das hat ja auch inhaltlich
ja, etwas
Namensgebendes.
Ja, sie haben es im Film aber erklärt, ich glaube, weil sie in der Nacht geboren wurde, wo Schnee fällt. Also sie haben das quasi von diesem Schönheitsding gelöst. Das kannst du natürlich machen. Die Frage ist halt immer, muss man das? Wir hatten das in der Diversitätsfolge ja auch mit hier im Bereich Fantasy, mit dieser unsäglichen Herr-der-Ringe-Serie zum Beispiel thematisiert. Es ist halt immer die Frage, wenn ich etwas adaptiere, wie werksgetreu mache ich das und wo sind die Ansatzpunkte, wo ich selber interpretieren kann? Und da spielen natürlich so äußere Dinge auch eine Rolle. Andererseits muss man natürlich auch sagen, und den Schuh müssen wir uns als Publikum natürlich anziehen, wir sind natürlich auch, selbst wenn man das gerne verweigert, sind natürlich auch optisch geprägt. Und wir unterliegen, so sehr wir das vielleicht auch verneinen möchten, auch den ästhetischen Normen unserer Zeit. Und da muss man sich natürlich auch selber hinterfragen, wenn man sagt, ist das jetzt wirklich ein Problem?
Optisch geprägt macht eine super Überleitung für einen Film, den ich noch vorstellen möchte.
Ja, bitte, hau rein.
Und zwar ist es der Film Das Licht der Liebe. Den haben wir auch mal vor Ewigkeiten gemeinsam geschaut. Aber es ist schon wirklich, das war noch bei deinen Eltern zu Hause im Wohnzimmer haben wir den zusammen geschaut. Vor langer, langer Zeit. Ich zeige es euch gleich. Sei nicht so neugierig. Ich werde erstmal ein paar Hintergründe erzählen. Der ist 1989-90 gedreht und erst 1991 veröffentlicht worden. Also ist noch so in der Wendezeit eben entstanden. So Rest Defa, eine deutsch-tschechische Koproduktion. Und der basiert auf dem Kunstmärchen Jolante des dänisch-jüdischen Schriftstellers Henrik Hertz. Und dieser Stoff als Oper, Jolanta, wurde von Tschaikowski wunderbar vertont. Packe ich euch auch in die Playlist auf Spotify, um dafür nochmal Werbung zu machen. Die Handlung wurde aber in die Zeit Karls des Großen nach Thüringen verlegt. Und der Markgraf von Thüringen ist Rolf Hoppe, also der König aus Aschenbrödel, also relativ prominent besetzt zum Teil. Und es geht mir vor allen Dingen um den Hauptdarsteller Sven Jansen, der im Kloster als leibeigener Bengel genannt wird. Und das ist auch sein Name, also namenlos quasi. Später ist er dann aber, ob ja oder nein, lässt der Film offen, Bogumil, Sohn des Slavomir, ein Prinz. Ein Königssohn, der da eben ins Kloster gesteckt wurde zur Erziehung. Das wird, wie gesagt, offen gelassen, ist ein bisschen verworren. Ich will es nicht ganz spoilern. Und dieser Darsteller in seiner Rolle auch entspricht einfach, muss man wirklich so sagen, überhaupt keinem Schönheitsideal. Also er hat ein asymmetrisches Gesicht, Segelohren, dicke Lippen, eine Monobraue, schiefe Zähne und ist schlaksig. Also überhaupt nicht so das optische Bild, wie du so schön sagst, eines Prinzen oder eines Helden oder eines Retters. Aber die Tochter des Markgrafen verliebt sich in ihn. Sie ist blind. Sie kann ihn halt eben nicht sehen und verliebt sich in ihn wegen seines Charakters, wie sie ihn eben wahrnimmt, eben nicht optisch, sondern über Gespräche. Oder haptisch, es gibt eine Szene, wir wollen uns kennenlernen. Und dann fragt er, ja, wie macht man das? Ja, komm her, wir wollen uns anfassen. Also sie fühlt wohl, dass er große Ohren hat, aber hat da keine Wertung. Und ich habe mir ein paar Zitate, ich habe den Film Anfang der Woche nochmal geschaut, aufgeschrieben. Also es fallen dann ihm gegenüber Sachen wie, du hässlicher Vogel, du hässliche Ratte oder du bist doch so schön hässlich. Der Markgraf, seine Tochter soll operiert werden, damit sie sehen kann, was zunächst nicht gelingt. Und diese Operation soll auch gemacht werden, Zitat, damit du siehst, wie hässlich dein Schöner ist. Also sie nennt ihn immer mein Schöner und ja, es soll das so ein bisschen entzaubern dann. Und er sagt dann auch, ich bin wirklich nicht sehr schön, Reglindes.
Oh nein.
Also es wurde ihm von Anfang an klar gemacht, ich bin hässlich und bin nicht schön und bin deswegen unwürdig und ein Leibeigener. Und durch Zufall kommt eben raus, dass er dieser Sohn des Königs ist. Und der Markgraf sagt auch, du kannst nicht Bogumil sein. Sieht denn so ein Prinz aus? Mhm. Na, so ganz klar, es ist ganz klar verbunden, das Optische mit dem Status, auch mit dem Charakter. Mhm. Und das ist wirklich so einmalig in der Märchenfilmgeschichte. Also es ist mir kein zweites Mal bislang begegnet. Und wir haben dann am Ende ein Happy End zwischen diesem vermeintlich Hässlichen und der mehr oder weniger schönen, ist ja Geschmackssache, aber die ist schon also der damaligen Zeit also gut besetzt auch. Und das klappt trotzdem. Und das holt es nochmal so ein bisschen in die Gegenwart am Ende. Und das ist, finde ich, fast einer der schönsten Sätze aus einem Märchenfilm. Der endet mit dem Satz, was blieb von den Menschen, die damals lebten? Wir.
Oh.
Und als Auftrag vielleicht unsere eigenen Vorstellungen von Schönheit auch zu überdenken.
Ja. Das ist wirklich eine schöne Botschaft. Aber jetzt muss ich mal gucken, ob ich mich daran erinnern kann.
Ich erinnere mich nicht.
Also die DVD liegt hier und Jenny hält sie gerade in der Hand. Es ist schon wirklich lange her.
Aber ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern. Doch, an den Typen.
Ja, siehst du.
Aber wenn ich den jetzt so sehe, so hässlich finde ich ihn gar nicht.
Auf dem Foto ist er vielleicht gut getroffen.
Ja, man sieht die großen Ohren schon ein bisschen.
Also wie gesagt, wer mich jetzt nicht auf Instagram schon mal gesehen hat, natürlich entspreche ich auch keinem Schönheitsideal. Ich habe auch meine große Nase, ich habe auch schiefe Zähne und so. Ne?
Ich ja auch überhaupt nicht.
Also deswegen nehme ich mir heraus, das einfach auch so sagen zu dürfen.
Ja, das ist natürlich auch, weil wir ja auch auf ein Schönheitsideal geprägt sind. Und alles, was davon abweicht, also ich meine, das sehen wir ja jetzt gerade durch Social Media auch sehr extrem. Wenn man durch Instagram scrollt, diese Insta-Beauties, und das meine ich jetzt völlig wertneutral, aber die sehen alle gleich aus. Das ist alles ein Stil, das ist alles, du kannst sie teilweise wirklich gar nicht mehr auseinanderhalten. Und auch bei Schauspielerinnen aus Hollywood und so, das ist alles so ein Bild, da geht so eine gewisse Diversität flöten.
Das ist ein Einheitsbrei, finde ich, ja. Total.
Und ganz ehrlich, wenn du dann einfach nicht hundertprozentig diesem Schönheitsideal entsprichst, sondern einfach mal 20 Kilo schwerer bist oder eine schiefe Nase hast oder, weiß ich nicht, abstehende Ohren, das macht dich nicht automatisch hässlich. Und trotzdem ist das so verankert, dass man dann immer so direkt denkt, ne, das stört mich oder und das ist eigentlich ganz, ganz schlimm.
Ja, finde ich auch. Und viele setzen sich auch diesem Druck aus und geben dem auch nach irgendwann, ne? Weil wenn einem aber die ganze Zeit eingetrichtert wird, Mensch, du bist aber hässlich und boah, du mit deinen Ohren. Oder wenn deine Ohren nicht so groß wären, dann würde es ja ganz gut aussehen.
Ich finde, das ist nicht
mal nur... hasst man denn die Ohren vielleicht auch?
Erstmal das, aber ich finde, das ist nicht nur das, was von außen kommt, sondern das hat auch was mit dem Inneren zu tun. Ja. Weil ich glaube, jeder ist irgendwann, spätestens in der Pubertät, in einer Phase, wo er sich ja selber wahrnimmt, wo er sich selbst einordnet, wo er selbst vergleicht. Und viele Menschen kennen bestimmt das Gefühl, sich hässlich, sich wertlos zu fühlen. Viele Menschen denken vielleicht auch, dass sie gar nicht schön sind, weil sie eben nicht so aussehen, wie man heutzutage angeblich aussehen sollte. Und das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl.
Bei mir ist das ganz ambivalent. Mit meiner großen und schiefen Nase hatte ich komischerweise nie ein Problem. Mit meinen Zähnen schon. Also ich habe eine Zeit lang wirklich versucht, auf Fotos nicht zu lächeln oder nur so zu lächeln, dass man nichts sieht. Mittlerweile ist mir das völlig egal. Aber das eine Zeit lang dachte ich, boah, nee.
Ja, aber das ist natürlich auch immer Selbstbewusstsein, Selbstbehauptung. Also ich weiß zum Beispiel, ich liebe Schwimmen. Ich bin lange nicht schwimmen gegangen, weil ich mir dachte, ich bin einfach zu fett und hässlich und darf mich nicht im Bikini zeigen.
Und das ist einfach schlimm, was man sich da selber für eine Einschränkung antut.
Genau, das ist das.
Und was man sich auch selber für einen Stress, sein Leben einfach nicht genießen können, damit antut.
Genau.
Oder auch, wenn du sagst, Selbstoptimierung, dass du immer irgendwie permanent darum kreist, dass du Sachen verbessern musst.
Schrecklich,
dass
du bist verrückt irgendwann. Ja.
Trainingsplan machen musst, dass du auf deine Ernährung achtest, dass du das nicht essen darfst, dass du dir das verbietest. Na, das ist eigentlich, ist es traurig.
Genau.
Und es ist auch traurig, dass man über diesen Punkt oder über diesen Zwang auch nie mal hinwegkommt.
Ja, und eigentlich wissen wir das, ne? Auch wir reflektieren und trotzdem sagen wir, oh, der Prinz in dem und dem Film, den finde ich aber hässlich.
Genau.
Und wir machen das eigentlich
trotzdem,
auch. Und das ist nicht schön. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, das hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge auch schon angesprochen zu dem Thema, es gibt natürlich auch Dinge, die steigern dein Wohlbefinden. Also ich zum Beispiel, ich fühle mich, vielleicht ist es auch schlimm, aber zum Beispiel, ich fühle mich geschminkt einfach wohler. Und ich schminke mich gerne, ich habe da auch Spaß dran, ich kaufe mir auch gerne so Zeug und sowas. Und das gibt mir tatsächlich ein gutes Gefühl. Und das ist natürlich die Frage, tue ich das einfach nur, weil ich kein Selbstbewusstsein habe und denke, ja, sonst bist du hässlich und ich muss mich maskieren? Oder tut man das, um natürlich vielleicht auch gewisse Vorzüge, die man hat, rauszustellen? Also das ist ja auch legitim. Alles verteufeln kann man ja vielleicht auch nicht, ne? Schwierig. Also ich finde es ganz schwierig.
Also bei mir geht das über die Kleidung auf jeden Fall.
Ja.
Also in schöner Kleidung, die mir gefällt und die ich dann so kombiniere, wie es mir gefällt, fühle ich mich eindeutig wohler.
Ja.
Ist und es ist ja auch okay zu sagen, ich fühle mich in dem und dem Kleidungsstück nicht mehr wohl.
Genau.
Ja.
Und das dann einfach wegzugeben, anstatt zu sagen, ist doch egal, ich ziehe das jetzt durch. Das bringt
das
auch nicht.
Vielleicht ja auch die Freiheit, die wir vielleicht doch eigentlich jetzt haben sollten, dass du dir eben aussuchen kannst, was du trägst. Du musst nicht modisch sein. Lauf halt rum, wie du möchtest, genau, und wie dir das gefällt.
Aber ich habe vor ein paar Jahren zum Beispiel doch mal ein paar T-Shirts aussortiert. Mhm. Ich war früher wirklich sehr schlank, obwohl ich habe gefuttert wie ein Scheunendrescher, aber ich habe nicht zugenommen.
Ja, gib mal an hier.
In zunehmendem Alter Mann ist das halt nicht mehr so, ne? Und dann habe ich irgendwann T-Shirts, die schon noch passten, aber halt nicht, sagen wir, vorteilhaft saßen. Mhm. Also hat man schon den Seitenspeck so gesehen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, boah nee, die sind doch zu schlank geschnitten. Mhm. Gib sie weg.
Ja, ja. Ja, und das bringt ja auch nichts. Das bringt ja auch nicht zu sagen, irgendwann werde ich dann da mal wieder reinpassen.
Weil ich mich daran unwohl gefühlt habe. Ich kann dir aber ja gar nicht genau sagen, warum ich mich daran unwohl gefühlt
ob
habe.
Ob da das auch wieder dieses gesellschaftliche Bild.
Der Druck von außen Bild? Oder mein eigenes, mein eigener freier Wille, ja, das war.
Und die Frage ist, wie frei ist dein Wille? Oder
ja, genau.
Wie sehr sind wir halt geprägt? Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein erstes Zwischenfazit, wenn es um Schönheit geht. Schönheit ist vielleicht ja ganz losgelöst von der Gesellschaft, kannst du es halt nicht machen, weil wir sind halt Teil davon. Aber eigentlich sollte Schönheit vielleicht bedeuten, ich tue das und transportiere das, was mich ausmacht und was dafür sorgt, dass ich mich gut fühle. Das ist vielleicht eigentlich die Idee dahinter. Aber einen Aspekt habe ich vielleicht noch zu Märchenfilmen. Was da für mich auch eine Rolle spielt, ist jetzt nicht nur, wie die einzelnen Menschen selbst aussehen, sondern bei Filmen spielt natürlich auch immer die gesamte Ästhetik eine Rolle. Kostüm.
Ja. Und welche Epoche Bühnenbild, vor allen Dingen.
Welche Epoche.
Ne? Oft sind Märchenfilme in den Barock verlegt oder so in die Renaissance-Zeit, genau. 16. Jahrhundert, ne? Ja. So die Dürer-Zeit oder was weiß ich. Ne?
Genau.
Weil man da irgendwie auch die opulenten Kostüme auffahren kann. Es gibt ganz, ganz wenige Filme, die in die Romantik verlegt sind. Also als Beispiel der Froschkönig von Juraj.
Komisch ist, weil Herz. Märchen und Romantik gehört einfach zusammen.
Ja. Also der Froschkönig von Juraj Herz ist einer der ganz wenigen. Es gibt noch so eine unsägliche Aschenputtel-Verfilmung, die so pseudo in dieser Zeit spielt. Die finde ich aber ganz grausam. Ich glaube, nee, mit Gudrun Landgräbe war die nicht. Aber so eine alte ZDF-Verfilmung aus den 80ern, ganz schlimm. Oder, wenn ihr euch noch erinnert, der Prinz hinter den sieben Meeren, der in die Zeit des Jugendstil verlegt ist.
Ja.
Also auch ganz ungewöhnlich.
Es ist für mich aber auch nicht nur die Zeit, in der das filmisch angesiedelt ist, sondern auch die Zeit, in der das tatsächlich gedreht wurde.
Ja, man sieht, ob das ein 70er-Jahre-Barock ist oder ein 80er-Jahre oder ein 90er-Jahre-Barock. Das stimmt, ja.
Du magst doch diese Verfilmung von Gevatter Tod so gerne.
Ja, genau.
Und ich finde die total ästhetisch abstoßend. Wirklich, weil das ist 80er-Jahre, glaube ich,
ja,
die Verfilmung.
Ja, Anfang der 80er.
Anfang der 80er.
Ja,
und das habe ich aber generell mit 80er-Jahre-Filmen. Mhm. Die haben halt so eine
spezielle Ästhetik.
Für mich haben sie sowas Dreckiges, Schmuddeliges. Und das mag ich ganz oft nicht. Wenn ich mir aber zum Beispiel einen Film aus den 50ern angucke, und es ist mir egal, ob ich sehe, dass die Kulissen gemalt sind oder nicht.
Ja, ich verstehe.
Aber ich meine, jetzt stehe ich natürlich auch sehr auf diese Zeit. Aber wenn ich diese Ästhetik sehe, ich gehe da voll drin. Ich finde es wunderschön.
Aber zum Beispiel Christel Bodenstein als Prinzessin in Das singende, springende Bäumchen, auch wenn wir die vielleicht selbst nicht als wunderschön so rein objektiv bezeichnen würden, aber wenn sie da so steht,
natürlich.
Die macht schon was her.
Voll.
Ne?
Aber das spielt dann auch wieder in der Zeit, deren Ästhetik ich generell einfach mag.
Ja, ich verstehe.
Und bei den 80ern zum Beispiel, ich mag das nicht. Bei 90er-Filmen zum Beispiel kann ich wieder voll gut.
Ja, ich finde ja 90er dann wiederum ganz schrecklich.
Genau,
ne?
Und ich glaube, das ist halt nochmal eine Ebene, die bei Filmen natürlich eine Rolle spielt, die wir jetzt in der Literatur natürlich gar nicht haben. Ne? Weil in der Literatur lebt unsere Fantasie.
Mhm. Ja. Aber das stimmt, also das Entstehungsjahrzehnt, um das mal so zu vereinfachen, der Märchenfilme schimmert dann doch so in Details durch.
Ja, voll.
Und das schimmert in russischen Filmen anders durch als in tschechischen, in DDR, als in bundesdeutschen Filmen.
Ja.
Weil die Mode da ja durchaus auch anders war und die Schönheitsideale auch natürlich anders waren. Ne? Also irgendwie der Ivan in Väterchen Frost aus den 60ern ist die Verfilmung, wo man sich heute denkt, na hübsch ist der nicht unbedingt, aber das ist halt Schönheitsideal der Zeit, ne? Mit dieser komischen blonden Pisspot-Frisur, sag ich jetzt mal ganz frech, ne? Ich mag ja diese Kosaworodka, dieses Trachtenhemd, dieses Bestickte, das finde ich wiederum ganz cool. Andere denken sich, um Gottes Willen, was trägt der denn da für einen Lappen?
Ja,
ne?
Ja.
Das ist schon sehr individuell auch und regional und zeitlich dann auch. Ne? Das spielt alles mit rein.
Ja, dann können wir ja vielleicht den Bogen jetzt wieder zurück zur Literatur schlagen, weil diese optische Wahrnehmung fehlt uns da eben. Aber auch diese ausführlichen Beschreibungen, wie wir sie in Basilis, die entdeckte, alte, haben, finden wir in vor allem Volksmärchen ja eigentlich nicht. Und dennoch wird hier ja immer wieder von Schönheit gesprochen. Rapunzel ist für ihr langes, langes Haar bekannt. Schneewittchens Aussehen wird ausnahmsweise mal recht deutlich beschrieben. Aber auch Dornröschen oder andere weibliche Figuren sind für ihre Schönheit bekannt. Denken wir an Titel wie Die Schöne und das Tier oder Die schlafende Schöne im Walde, wo das ja sogar schon im Titel steckt.
Oder ganz viele auch außer deutsche Märchen, hier Die schöne Vasilisa oder so.
Ja.
Vor allen Dingen Märchentitel mit Frauen.
Figuren genau.
Haben oft diesen Zusatz, die schöne Punkt, Punkt, Punkt.
Das heißt, wir können vielleicht schon schlussfolgern, Schönheit im Märchen, das spielt schon irgendwie eine wichtige Rolle und das eben nicht nur oberflächlich. Denn
vor allem eine weibliche Rolle auch. Ne?
Genau, denn wenn man sich das Ganze mal etwas genauer ansieht, dann stellt man fest, dass Schönheit im Märchen schon sehr vielschichtig ist. Sie ist nicht nur dekorativ, sondern oft auch ein moralisches, gesellschaftliches oder symbolisches Element. Zum Ersten kann man Schönheit als Zeichen innerer Tugend verstehen. Das hatten wir hier schon öfter, wenn wir zum Beispiel über Märchen wie Aschenputtel, Schneewittchen oder Dornröschen gesprochen
haben. Frau Holle,
ne? Äußere Schönheit wird gleichgesetzt mit Reinheit, Unschuld, Güte, Schönheit der Seele und des Wesens. Also die schöne Heldin ist nicht nur hübsch, sondern auch moralisch überlegen. Schönheit steht hier also symbolisch für das Gute. Die innere Schönheit wird durch das Äußere sichtbar. Wir haben aber auch Schönheit als einen Konflikt. Faktor. Schönheit erzeugt nämlich immer Neid und Gefahr. Zum Beispiel in Schneewittchen, die von ihrer bösen neidischen Stiefmutter bedroht wird. Oder auch Rapunzels Schönheit, die sie letztlich ja auch eigentlich zu einer Gefangenen macht, weil Frau Gothel genau weiß, naja, wenn die erstmal in ein richtiges Alter kommt, dann kommen halt die Männer.
Oder auch allerlei Rau, die ihre Schönheit verstecken muss, um nicht entdeckt zu werden und auch nicht um ihren sozialen Status auch zu verdecken damit. Ne?
Das heißt, Märchen zeigen uns durchaus auch, Schönheit ist nicht nur ein Vorteil, sondern auch Grund für Leiden und Konflikte. Schönheit im Märchen ist aber oft auch eine Voraussetzung für Glück. In klassischen Märchen ist Schönheit häufig notwendig, um geliebt oder auch erhört zu werden. Der Prinz verliebt sich in die schöne Prinzessin und hässliche Figuren, wie zum Beispiel Froschkönig oder die Schöne und das Biest, müssen sich ja erstmal wieder verwandeln, um überhaupt gesellschaftlich akzeptiert zu werden oder um überhaupt irgendeinen Platz in der Welt zu haben.
Wobei bei die Schöne das Tier, sie verliebt sich ja schon in das Tier.
Das stimmt, das stimmt.
Also und sie wusste ja vorher nicht, dass er wieder mal in Anführungszeichen schön werden würde.
Das stimmt, da hast du recht. Das ist vielleicht so ein bisschen die Ausnahme des Ganzen. Grundsätzlich ist es aber schon eher von der Tendenz, dass sowas wie Heiratsglück, soziale Anerkennung und eben dieses typische Märchen-Happy End oft direkt mit äußerer Schönheit zusammenhängen.
Müssen schon Instagram-fähige Hochzeitsfotos sein, auf jeden Fall, ne?
Dann, auch das ist, glaube ich, schon in der letzten Folge deutlich geworden, wo wir über den zeitgeschichtlichen Kontext gesprochen haben. Schönheit ist natürlich immer auch ein kulturelles Spiegelbild. Ne? Die Schönheitsideale im Märchen spiegeln jeweils die Werte der Epoche wieder, in der sie entstanden sind. Blasse Haut, langes Haar, schlanke Gestalt, das ist das Adelsideal von Barock und Romantik. Die weibliche Sanftheit und Passivität ist natürlich typisch Biedermeier. Das heißt, insgesamt können wir vielleicht sagen, und ihr könnt gerne ja mal ergänzen, ob euch noch was einfällt, die Rolle von Schönheit im Märchen ist auf jeden Fall ein Erkennungsmerkmal des Guten, ein Kriterium für gesellschaftlichen Aufstieg, ein Symbol für Tugend, aber auch Projektionsfläche für Neid und Missgunst und oft eine Voraussetzung für Liebe und Erlösung.
Ja, es gibt so ein paar ambivalente Sachen, wie bei den Stiefschwestern von Aschenputtel, wo dann auch gesagt wird, die wird zwar schön von Angesicht, aber garstig von Herzen oder so, ist formuliert ungefähr, waren. Da geht das mal nicht Hand in Hand.
Ja, du hast ja gerade auch schon das singende, klingende Bäumchen
genannt.
Genau,
ja,
das richtig. Das ist ja auch sehr deutlich, wo sich quasi ja ihr wahres Wesen dann auch in ihrer hässlich gewordenen Gestalt zeigt.
Da fällt mir dann gerade nochmal auf, vielleicht ist dann deswegen auch die Strafe, dass die Tauben den Stiefschwestern die Augen auspicken, die größte, weil sie dann eben sich selbst nicht mehr irgendwie hübsch machen können. Oder also eine Strafe für Eitelkeit.
Ja.
Also im Märchen muss ja alles irgendwie ein bisschen eindimensionaler sein, sag ich mal. Da muss halt Schönheit und Tugend Hand in Hand gehen. Und bei ihnen war es halt nicht so und die haben andere damit geblendet, damit sie andere eben nicht weiter damit blenden können und sich nicht mehr verstellen können. Die sind nämlich charakterlich hässlich, also müssen sie auch optisch hässlich sein.
Interessanter Aspekt,
finde ich gut. Gehe ich mit, Ja, okay, wenn wir dann das Stichwort schon hatten, Hässlichkeit.
Ich bin ja hier die Allgemein-Queen, deswegen eine kurze Definition. Hässlichkeit ist ein wertender Begriff für ein als abstoßend angesehenes Merkmal, welches sich bei Personen auf Aussehen und Charakter bezieht. Also eigentlich auf beides, ne? Sie wird durch das subjektive Empfinden einer Person, Kultur und Zeitepoche definiert und ist das Gegenteil von Schönheit, klar.
Aha.
Hässlichkeitsempfinden wird häufig ausgelöst durch das Abweichen von einer kollektiv oder individuell angestrebten Norm oder eines Ideals. Das haben wir jetzt ja auch mit den Märchenfilmen zum Beispiel besprochen und bei anderen Punkten, dass wenn man körperlich nicht ganz dem entspricht wie jetzt andere, dass das natürlich dann häufig als hässlich gesehen wird. Als ästhetischer Wert steht Schönheit im Gegensatz zur Hässlichkeit. Es gibt aber auch das Phänomen, wo das an sich hässliche oder hässliche Attribute als schön empfunden werden. Und da spricht man von dem Paradox der Hässlichkeit. Also, dass es wieder so hässlich ist, dass es schön ist.
Ja, hast du da ein Beispiel für?
Ja, so übertriebene Sachen, glaube ich, ne? Dass es dann irgendwann doch wieder als toll wahrgenommen wird.
Genau, oder vielleicht auch so Kunst, habe ich jetzt gedacht, auch in dem Sinne, dass es im Prinzip dann schon wieder so hässlich ist.
Dass es ästhetisch ansprechend ist.
Genau.
Ja,
genau.
Aber für mich, für mein persönliches Hässlichkeitsempfinden, das ist ganz wichtig, dieser charakterliche Aspekt.
Ja.
Also Menschen werden für mich erst wirklich hässlich, wenn sie charakterliche Schweine sind.
Ja.
Also da kann jemand noch so unschön sein, sag ich mal. Ne? Also hässlich werden Menschen erst durch ihren Charakter für mich. Deswegen auch dieser Lüstling-König da in der Verfilmung und so. Also rein objektiv betrachtet, sofern das geht, ne, ist der nicht hässlich. Aber wie der da angelegt ist, die Rolle, die macht den unglaublich hässlich und widerwärtig. Ja.
Und da haben wir natürlich auch oft dann wieder diesen Aspekt von Schönheit als Mittel zur Blendung. Mhm. Weil im ersten Moment denkst du dir vielleicht, boah, das ist ein toller Mensch, sieht super aus, klasse. Und dann lernst du den näher kennen und denkst dir...
Ach du Scheiße.
Genau. Ja. Und das kehrt das natürlich wieder um. Also ich glaube auch, dass man das nicht trennen kann und dass das Märchen an sich da auch in eine richtige Richtung geht, weil... Es spielt einfach zusammen.
Vor allem, ich meine, fürs Aussehen kann man jetzt in dem Sinne ja nicht, wenn es jetzt wirklich um körperliche Sachen geht. Und für den Charakter, den kann man schon ändern. Also man muss jetzt definitiv nicht ein Arsch sein.
Richtig.
Das, finde ich, ist halt ein großer Unterschied.
Ja, dann übertragen wir doch das mal, was du jetzt zum Thema Hässlichkeit gesagt hast, auf Hässlichkeit im Märchen. Weil wenn wir über Schönheit im Märchen sprechen, müssen wir natürlich diesen Bereich als den großen Gegensatz auch mal ansprechen. Und ich glaube, da kann man sagen, so wie Schönheit als Zeichen des Richtigen und Akzeptierten gilt, kann man Hässlichkeit im Märchen eben als das Gegenteil davon werten. Und hässliche Figuren sind uns ja auch schon ziemlich häufig begegnet. Wir kennen die Hexen, wir kennen die bösen Stiefmütter oder auch Neiderinnen, wie sie auch in verschiedenen Märchen auftreten. Und sie stehen eben für Missgunst, Gier, Machtstreben oder Bosheit, also auch für hässliche Charaktereigenschaften, die auch gesellschaftlich eigentlich nicht akzeptiert sind.
Und oft werden die Schönen ja immer schöner und die Hässlichen immer hässlicher. Ja. Ich muss zum Beispiel gerade an die drei Männlein im Walde denken, wo dann bei der Schönen, die noch von Tag zu Tag schöner wird und ein Goldstück ihr bei jedem Wort aus dem Mund fällt und bei der Hässlichen, die immer hässlicher wird und ihr eine Kröte aus dem Mund springt.
Ja, oder da hatten wir doch auch die Feen. Ne?
Ja, das genau.
Hatte ich mal letztes Jahr oder so vorgestellt, das Märchen zum Thema
Feen. Ich glaube sogar schon vorletztes Jahr.
Oder vorletztes Jahr. Das war vorletztes Jahr.
Folge 41 oder was ist
genau,
das?
Genau, ne? Wo quasi dann auch die äußere und die innere Schönheit nicht nur konform gehen, sondern wo das, was aus ihrem Mund quasi rausgeht, also das, was sie an ihre Mitmenschen absondern, eben auch diesem Wesenszug entspricht.
Ich musste gerade an Frau Holle denken.
Ja.
Da ist ja im Prinzip mit der Goldmarie, die wird ja durch das Gold, wird sie äußerlich dann auch noch schöner und die Pechmarie wird äußerlich durch das Pech dann auch hässlicher.
Häufig sind hässliche Figuren aber auch arm, alt, einsam oder stehen eben irgendwie am Rand der Gesellschaft. Hier die Hexe in ihrem Hexenhaus im Wald verkörpert das ja zum Beispiel perfekt. Sie werden verachtet, übersehen oder manchmal auch ausgelacht. Das heißt, insgesamt zeigt das Märchen uns natürlich, wie Gesellschaft über Aussehen urteilt und dass auch daraus vielleicht Ungerechtigkeit entstehen kann. In einigen Märchen ist Hässlichkeit aber nicht endgültig, sondern ein Zustand, der sich wandeln kann. Wir haben zum Beispiel den Froschkönig, der hässliche Frosch, und der wird ja auch als hässlich und lüstern dargestellt.
Ja.
Der wird wieder zum natürlich schönen Prinzen. Wir hatten gerade schon das Biest, denn die Schöne und das Tier, auch der wandelt sich durch die Liebe und findet seine Erlösung. Und na klar, die entdeckte Alte, ebenfalls durch Magie, wird sie verjüngt und wieder schön. Das heißt, Hässlichkeit kann in manchen Fällen auch geheilt werden, aber eben auch nur durch schöne Charaktereigenschaften wie Liebe, Tugend oder auch Zauber. Das Ideal bleibt bestehen. Schön gleich gut, hässlich, ja, irgendwie schon problematisch. Hässlichkeit kann damit auch als Strafe eingesetzt werden. Ne, der Froschkönig wird zum hässlichen Frosch, das Biest wird auch verwandelt, weil es herzlos und grausam ist.
Die weiße Braut wird eben zur weißen Braut und die schwarze Braut wird mit ihrer Mutter dann eben schwarz und abstoßend.
Genau, also Hässlichkeit auch im charakterlichen Sinne ist eine Last und eine Bürde, die dich an den Rand der Gesellschaft drängen kann. Es ist ein Symbol für das Böse, ein Zeichen für soziale Ausgrenzung, ein Ausgangspunkt für Verwandlung und ein Spiegel gesellschaftlicher Werte.
Definitiv. Im Volksmärchen haben wir das ja, so wie du gerade es gesagt hast, im Kunstmärchen ist es sogar noch krasser manchmal, finde ich. Mhm. Wenn wir zum Beispiel, um auch nochmal auf gesellschaftliche Rolle heute und Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung eingehen, zum Beispiel das hässliche Entlein von Hans-Christian Andersen, was wir eigentlich ursprünglich mal als Märchenstundenmärchen auch geplant hatten. Ne?
Dann kam Basile,
ja,
Christian hat das vorgeschlagen und es war klar, wir müssen dieses Märchen nehmen.
Aber David diesen Schwanküken, als das es sich ja herausstellt, von Anfang an noch eingetrichtert, du bist hässlich, weil du anders bist. Also anders sein und hässlich sein, von der Norm abweichen, geht auch oft Hand in Hand.
War bei Däumelinchen ja auch so.
Ja, genau, richtig. Ja, richtig, genau eben. Und am Ende ist der Schwan ja viel schöner als die profanen Enten, sag ich mal, ne? Weil der eben dieses weiße Gefieder hat und diese elegante, geschwungene Körperform. Vergleichsweise dazu die Enten, die watschelnden und plumpen, sind halt nicht annähernd so schön oder so elegant. Ist natürlich auch alles eine persönliche Wahrnehmungsgeschichte. Ich mag Enten zum Beispiel auch total gerne, aber ich verstehe schon, dass Andersen dieses Bild so gewählt hat, wie er es gewählt hat, weil das nun mal auch ein Kontrast ist. Auch allein von der Größe, der Schwan ist viel größer und so und macht viel mehr her. Und diese Selbsterkenntnis, Mensch, ich bin gar nicht hässlich, nur weil ich anders bin. Und irgendwann kann ich ja auch vielleicht anders aussehen, wie auch immer. Ne? Mhm. Und dass es eigentlich unwichtig ist. Und dass es vor allen Dingen kein Grund ist, jemanden deswegen auszuschließen oder zu mobben oder wie auch immer. Ne?
Da gibt es eine richtig schöne Disney-Version, muss ich jetzt hier einmal kurz Werbung machen.
Ja.
Die ist voll traurig und richtig schön. Das fängt dann auch damit an, dass dieses Schwanküken, das einfach viel größer ist als die kleinen Entchen.
Das trötet so süß
immer,
ne?
Ja, genau. Dann immer macht und die Entchen machen so tschüss, tschüss, tschüss. Und dann und alle denken sich so, oh, du bist aber komisch und hässlich und gehörst nicht zu uns. Also super traurig, aber natürlich, wie wir wissen, mit Happy End.
Wir hatten auch schon länger Oscar Wilde nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Oh.
Und auf das Märchen bin ich jetzt im Nachhinein mal wieder gestoßen. Das hätte vielleicht auch was für die Märchenstunde sein können. Und zwar heißt es Der Geburtstag der Infantin. Spielt also in Spanien. Also die Infantin ist die Kronprinzessin in Spanien, die trägt diesen Titel. Und sie hat zur Belustigung einen Zwerg, einen kleinen Wüchsigen, der sich für ganz toll hält und da Späße macht. Und er denkt, die bewundern ihn, weil er so schön ist. Und irgendwann kommt aber der Moment, wo er in einen Spiegel sieht und erkennt, dass er das ist, den er da sieht. Und dass halt das Bild, was er von sich selbst hatte, einfach ein völlig falsches war. Und das bricht ihm im wahrsten Sinne halt das Herz tatsächlich. Als ihm die Wahrheit aufdämmerte, stieß er einen lauten Schrei der Verzweiflung aus und fiel schluchzend zu Boden. Er also war ungestalt und bucklig, scheußlich anzusehen und grotesk. Er selbst war das Scheusal und über ihn hatten die Kinder gelacht und die kleine Prinzessin, die, wie er geglaubt hatte, ihn liebte. Auch sie hatte nur über seine Hässlichkeit gespottet und sich über seine krummen Glieder lustig gemacht. Er stirbt halt wirklich an gebrochenem Herzen.
Oh.
Und sie verlangt dann, sie kommt dann wieder und sagt, ja, der kleine Zwerg soll mal wieder tanzen. Aber der kleine Zwerg rührte sich nicht. Man sollte nach dem Peitschenmeister schicken, sagte Don Pedro müde und ging wieder auf die Terrasse hinaus. Aber der Kanzler machte ein ernstes Gesicht und kniete neben dem kleinen Zwerg nieder und legte die Hand auf sein Herz. Und nach ein paar Augenblicken zuckte er mit den Schultern, stand auf, machte der Infantin eine tiefe Verbeugung und sagte, »Mi bella Princesa, ihr komischer kleiner Zwerg wird nie mehr tanzen. Es ist schade, denn er ist so hässlich, dass er dem König hätte ein Lächeln entlocken können.« »Aber warum wird er nicht mehr tanzen?« fragte die Infantin lachend. »Weil ihm das Herz gebrochen ist«, antwortete der Kanzler. Und die Infantin zog die Stirn in Falten und ihre niedlichen, rosenblättrigen Lippen warfen sich in hübscher Verachtung auf. »In Zukunft lass die, die mit mir zu spielen kommen, keine Herzen haben«, rief sie und lief in den Garten hinaus.
Krass.
Damit endet das Märchen.
Boah, heftig.
Und auch da haben wir wieder, wie es in der Verfilmung von der geschundenen Alten gemacht wurde, diesen Kontrast zwischen schön und herzlos und hässlich und emotional, weil er halt wirklich das sich so zu Herzen nimmt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er darüber zugrunde geht. Ne?
Ja, und dass Hässlichkeit natürlich auch zu einer kompletten Entmenschlichung durch andere führen kann. Ne?
Dass das zur Erheiterung, zur Belustigung dient und zu keinem anderen Zweck offensichtlich dann auf Erden einen Zweck erfüllt.
Mhm. Aber auch bei ihm die Erkenntnis, dass alle nur über ihn gelacht haben, weil er hässlich ist und nicht, weil sie ihn mögen. Das ist halt auch voll krass.
Ja. dass sie wirklich über ihn und nicht mit ihm gelacht haben. Ne?
Ja. Genau, ja.
Und das ist, wie Oscar Wilde das nochmal drastisch macht, also auch nochmal so, boah, nochmal so ein Stich ins Herz, auch wie, finde ich. Ne? Mhm.
Ja. Was ja auch schon angeklungen ist, ist, dass wir, wenn wir über Schönheit sprechen, immer auch über Geschlechterrollen und patriarchale Strukturen sprechen müssen. Natürlich, das darf man auch nicht kleinreden, auch Männer sind Schönheitsidealen unterworfen und auch der Druck, diesen Idealen zu entsprechen, ist sehr, sehr hoch und wird wahrscheinlich gerade in der jetzigen Zeit auch immer, immer höher.
Und ich glaube, das wird momentan wirklich immer mehr der Fall auf ganz vielen Ebenen. Ja. Also einmal dieser Körperkult, ja, ne?
Genau.
Auch gerade dieser schwule Körperkult, also es ist immer so im Mikrokosmos dann auch zu sehen, dann ohne Sixpack brauchst du gar nicht versuchen, dir einen Kerl zu suchen oder so, und ein bisschen blöd gesagt. Oder auch, wenn wir jetzt vom Gesicht mal weggehen, auch in den Genitalbereich, ne? Also in antiken Rom oder Griechenland, die Männerstatuen hatten kleine Penisse, weil das als ästhetisch galt. Mhm. Und heutzutage unter 20 Zentimeter kannst du auch keinen Blumentopf mehr gewinnen, ne? Weil die Leute durch Pornokonsum zum Beispiel da auch völlig falsche Vorstellungen haben, was normal, in Anführungszeichen, da durchschnittlich ist. Ne? Also in jeglicher Hinsicht. Es geht für Frauen dann genauso, was Oberweite angeht und so weiter und so fort. Ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das wollen wir hier gar nicht kleinreden. Man muss aber schon sagen, Schönheit ist in erster Linie schon immer noch so ein Frauending. Also ne, was wirklich jetzt so typisch Schönheit angeht.
Wenn man zu einem Mann sagt, dass er schön ist, das hat auch immer was Effeminiertes.
Genau.
Ne?
Genau.
Irgendwie, also es gibt ja durchaus Herrscher, irgendwie, ich glaube, Süleyman der Schöne, also die den Beinamen haben. Und das ist immer so ein bisschen spöttisch. Mhm. Ja. Und dann aber die Schöne, was weiß ich, ne?
Genau.
Ist halt, boah, die war wirklich schön, ne?
Genau. Ich glaube, für Männer ist auch eher ein Kompliment, als zu sagen, du bist schön, du bist männlich, du bist
stark und
muskulös.
Ja, genau.
Und Märchen haben natürlich schon auch einen gewissen Einfluss auf das Frauenbild, sowohl im historischen Kontext als auch im kollektiven Bewusstsein bis heute. Und unter anderem deswegen werden Märchen ja auch kritisiert, weil eben genau dieser Aspekt der Schönheit oberflächlich ist und nicht zu einem modernen Frauenbild passt. Allerdings müssen wir uns auch da natürlich fragen, gerade wenn wir über Schönheit sprechen, wie modern ist unser Frauenbild denn eigentlich wirklich? Grundsätzlich ist es so, dass positive Heldinnen im Märchen wie Schneewittchen, Dornröschen eher schön, still und tugendhaft sind. Sie sind sanft, gehorsam, leidend und wartend. Schönheit gilt als natürliche Gabe, ist angeboren, meistens nicht verdient und Passivität wird mit einem Idealbild verknüpft. Also wer schön ist, braucht nur zu warten und dann kommt der Prinz schon angerannt. Das heißt, wenn wir es oberflächlich betrachten, werden Frauen natürlich schon auf ihr Äußeres und auf diese Passivität auch reduziert, statt durch Handlung oder Charakter aufzutreten. Und im Gegensatz dazu stehen ja dann die hässlichen Frauen in Anführungszeichen. Die werden meist als neidisch, machtgierig und gefährlich dargestellt. Ne? Hexen, Stiefmütter, wir haben es alles schon genannt. Die sind aber oft aktiv. Die sind mächtig, die sind selbstbestimmt, aber größtenteils negativ konnotiert. Sie treten als Gegenspielerin der reinen Schönen auf und ihre Hässlichkeit wird zum moralischen Urteil. Ne? Du bist hässlich, also bist du schlecht.
Hatten wir bei Basile ja letztlich auch, dass sie dann irgendwann gemerkt haben, boah, da können wir Profit rausschlagen. Dann versuchen wir den doch mal ein bisschen zu verarschen.
Genau.
Und letztlich hat sie ja dadurch, dass sie aus dem Fenster geworfen wird, Glück, dass dann die Feen da vorbeikommen zufällig und sie dann einfach verjüngt wird. Ne? Ja. Das ist ja nicht durch Verdienst entstanden oder so. Ne?
Genau. Und man muss schon sagen, auch wenn wir Märchen natürlich in ihrem zeitgeschichtlichen Kontext lesen müssen und alles, aber Frauen, die selbstständig oder dominant im Märchen handeln, werden oft entwertet oder buchstäblich sogar dämonisiert. Und das ist auch heute noch ein Riesenthema. Nehmen wir mal hier Stichwort Karrierefrauen oder kinderlose Frauen.
Alles oder Super Vibe oder sowas.
Genau, ganz, ganz schrecklich. Und das Märchen trägt schon zur Idee bei, dass weiblicher Wert an äußere Attraktivität gebunden ist. Auch wenn das ja nicht immer nur so gemeint ist, wie wir rausgearbeitet haben. Und auch heute erleben viele Frauen, dass Anerkennung, Liebe oder Erfolg oft von Aussehen beeinflusst wird. Medien, Werbung, Social Media und so weiter. Also diese oberflächliche Märchenbotschaft in Bezug auf Frauen wirkt eigentlich fort. Sei schön, dann wirst du gesehen, geliebt und belohnt. Und das hat ja einfach auch einen wahren Kern. Wir können hier nochmal Stichwort Pretty Privilege sagen. Die Darstellung von Schönheit im Märchen kann natürlich schon dazu beitragen, ein einseitiges Frauenbild zu festigen. Ne? Liebenswert gleich schön, gleich passiv. Es stigmatisiert in gewisser Weise auch eine Abweichung. Hässlich, aktiv, gefährlich. Und bis heute wirkt sich das auf Frauenrollen und Schönheitsideale aus, besonders in Medien und Popkultur. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich auch nicht sagen, Märchen sind dafür verantwortlich, weil ich finde, gerade wenn wir diesen Schritt gehen und sagen, wir müssen Märchen in ihrem historischen Kontext sehen und dann eben auch reflektieren, das Frauenbild war halt damals so, führt es uns eigentlich einmal mehr wieder mal vor Augen. Wir haben uns halt einfach nicht weiterentwickelt und ich finde, das ist das Problem. Ich glaube, wir haben das in der Frauenfolge auch schon mal angesprochen. Das Hauptproblem ist eigentlich nicht, dass Märchen das so darstellen, wie sie es darstellen, weil wir können eben diese Ebene runtergehen. Wir können sagen, es ist eben auch der Charakter gemeint. Wir dürfen das nicht alles wortwörtlich nehmen. Wir können das in den zeitgeschichtlichen Kontext einbetten und dieses Wissen und diese Fähigkeit, die besitzen wir. Wir sind gebildete Menschen. Wir können das heutzutage machen. Wir haben auch dieses historische Wissen ja inzwischen. Aber wenn du dann dabei rauskommst, dass es heute einfach noch genauso läuft, dann muss man sich halt irgendwie fragen, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen?
Ich glaube, wir leben einfach in einer so krass visuellen Zeit mit visueller Reizüberflutung in den sozialen Medien, im Internet und überall. Man kann über Messenger so schnell Fotos schicken, ob jetzt Selfies oder von anderen Leuten, dass dieses Visuelle immer mehr eine identitätsstiftende Rolle einnimmt. Und ich glaube oft auch mehr, als es eigentlich sollte. Mhm. Wie gesagt, dass man auch, um sich selbst etwas Gutes zu tun, mal einen Beauty-Tag in Anführungszeichen einlegt und vielleicht eine Quarkmaske aufträgt und sich in die Wanne fläht.
Ja, dann hier, Jennys Augenpads.
Genau, oder schöne Musik hört oder wie auch immer. Das ist ja alles für die Seele auch gut, glaube ich. Wenn man das macht, um sich selbst etwas Gutes zu tun, aus eigenem Antrieb. Und jetzt nicht unbedingt im Sinne von Selbstoptimierung. Wenn ich dieses Wort ja schon höre, könnte ich immer kotzen.
Ich auch. Ich
finde, das ist ein so unmenschlicher Begriff für mein Verständnis, dass der in meinem Vokabular und in meinem Denken eigentlich auch nicht vorkommt. Und auch da habe ich gerade wieder gedacht, na klar, es ist nach wie vor weiblich behaftet, weil der männliche Blickwinkel nach wie vor der Tonangebende ist, sage ich jetzt mal so ein bisschen flach. Ne?
Ja.
Aber auch da muss ich feststellen, es gilt für Männer immer mehr. Wie gesagt, wenn du ein schönes Gesicht hast, ist gut, das kannst du optimieren, indem du dann einen guten Körper hast, durch Trainieren oder was weiß ich. Wenn du dann halt wirklich die 20 cm hast, dann kannst du dir auf OnlyFans oder anderen Portalen dann noch einen weniger jugendfreien Verdienst dann dazu machen. Es geht aber halt immer auf Verdienst, Geld, Profit drausschlagen. Und das, finde ich, ist eine echt komische Sache. Und ich frage mich immer, boah, Leute, warum hat der oder die Hunderttausende, Millionen Follower? Weil das ist so austauschbar. Mhm. Es gibt so viele, also ich habe jetzt halt als schwuler Mann natürlich dann auch einen männlichen Blick auf Männliches, ne?
Mhm.
Es gibt so viele hübsche, in Anführungszeichen, Männer mit Sixpack und Muskeln. Und es ist aber so beliebig.
Ja.
Und es gibt so viele. Und du kannst, ja, nee, der hat aber da die Muskelpartie nicht so gut, den nächsten. Und dann, der hat aber, nee, die Haarfarbe passt nicht.
Mm.
Und du kannst immer weiter dir den, in Anführungszeichen, perfekten Mann aussuchen. Und dann hast du den vielleicht am Ende gefunden, denkst dir, boah, ist das langweilig.
Erstmal das, und dieses Perfekte ist ja auch nicht mehr menschlich.
Ne?
Also
nee.
Das ist ja eben genau das, was du gerade mit dem Zwerg von Wilde auch hattest. Es ist einfach, je mehr wir uns irgendwas rauspicken, was uns alles stört, dann kann dich alles stören.
Ja.
Es gibt dieses Perfekte nicht. Die Natur ist in diesem Sinne nicht perfekt. Du entmenschlichst dich selbst damit.
Ja,
du machst dich zu einem Objekt, das du nie sein kannst.
Und das heißt nicht, dass das gute Menschen sind, dass das richtige, die richtige Partnerin, der richtige Partner für dich ist.
Ja.
Es kommt halt auf echt ganz andere Sachen
an.
Natürlich hat man irgendwie lieber eine Partnerin, einen Partner, der oder die gut aussieht für einen selbst. Aber man ist sich ja seine eigenen Schwächen in Anführungszeichen und Makel in Anführungszeichen bewusst und weiß, ja, ich bin auch nicht perfekt. Aber dass das halt auf das Äußere überhaupt nicht ankommt. Ich verstehe nicht, wie Leute so oberflächlich sein können und sagen, boah, nee, mit dem könnte ich ja nie eine Beziehung führen. Nee, und also mit den Zähnen, den könnte ich ja nicht küssen. Oder mit der Nase, boah, nee. Oder keine Ahnung, sowas halt. Oder der so fett wie der oder die ist, geht ja gar nicht, ne? Verstehe ich einfach nicht. Klar, das Optische spielt auch eine Rolle. Ich bin ja auch nicht blind durch die Welt. Aber was ist denn wirklich wichtig? Also bei Freundschaften zum Beispiel, finde ich, ist der optische Aspekt noch viel unwichtiger als bei der PartnerInnenwahl.
Ja, auf jeden Fall.
Ne?
Wichtig sind ja Charaktereigenschaften und dass es auch von den Interessen passt und so, ne?
Aber es gibt auch so Freundeskreise, die könnten aus dem Katalog sein, ne? Die sind alle irgendwie blond und hübsch und dünn und nett gekleidet und haben, also das ist wie aus einem Paralleluniversum.
Aber das oder ist so, ja auch, ne, immer das, was du dann irgendwie zur Schau stellst. Ja. Ich finde halt immer schade,
dass man... Und ob das Freundschaften sind, ist dann noch die Frage.
Dass man nicht eher so Sachen auch mal diskutiert, die halt nicht perfekt sind, die halt nicht einfach immer nur Schema A sind. Aber das sind natürlich Sachen, die siehst du nicht. Du siehst halt natürlich immer nur perfekte Körper, alles durchtrainiert. Das fände ich viel spannender, dass man auch irgendwie relaten kann, weil jeder hat seine Sachen, mit denen er struggelt. Mhm. Und ich meine, vieles ist ja auch gar nicht zu erreichen, auch diese Barbie-Diskussion damals. Das sind halt Körperproportionen, die kann ein Mensch nicht haben. Mhm. So eine schmale Hüfte, solche Proportionen geht halt einfach nicht. Und ich finde es schwierig, dass wir in unserer Gesellschaft halt immer noch solchen Dingen hinterherrennen, die einfach nicht möglich sind. Und dass das Schönheitsideal sein soll, tut mir leid. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Und dass das nach wie vor auch so krass geschlechtsspezifisch ist, dass es nach wie vor irgendwie Leute irritiert, aggressiv macht im schlechtesten Fall, wenn Männer Nagellack tragen oder sich in Fummel schmeißen oder umgekehrt Frauen im Holzfällerhemd ungeschminkt und wenn Drag Queens im Kindergarten in Bayern nicht irgendwie stattfinden dürfen. Also was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Wie fragil ist denn bitte unsere Gesellschaft, wenn ein Mann in einem Frauenkleid, was auch immer das sein soll, ne?
Wenn du dich dadurch bedroht fühlst.
Was ist das denn bitte? Ja. Ne? Und auch da müssen wir den historischen Kontext. Es gab nun mal modisch ganz verschiedene Strömungen. Hosen galten früher als barbarisch, ne? Und die Römer haben Toga und Tunika getragen. Und
ja, aber manchmal erschreckt man sich schon selber, weil man dann feststellt, man ist auch auf diese Sachen geprägt. Keine Ahnung, du siehst eine Frau mit Beinbehaarung und denkst dir schon so direkt, was ist das denn? Na, anstatt zu denken, ja, ist normal, soll sie machen, wie sie will. Richtig. Also entweder sie macht's weg oder sie lässt es stehen. Das ist ja ihr Ding, ne? Aber das ist schon irgendwie, da denkt man sich manchmal so, ich bin auch selber in so einer Schublade
drin. Man ertappt sich manchmal
das selbst. Haben wir ja heute auch öfter schon festgestellt. Aber ich finde das dann gerade interessant, weil gerade an Märchen bricht sich diese Diskussion ja immer und das ist immer diese Kritik. Das hatten wir beim Frauenbild im Märchen auch gehabt. Das wird immer kritisiert und da wird immer gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß, das geht nicht. Da wird einfach, diese Metaebene wird vernachlässigt, der zeitgeschichtliche Kontext wird vernachlässigt. Aber wir machen das halt nicht besser. Und das ist legitim, aber das andere können wir kritisieren. Also frage ich mich, ob unsere Reflexionsfähigkeit einfach verloren geht. Ja.
Also was mir gerade noch einfällt, um das ein bisschen zu erweitern, jenseits von Märchenfilmen, Märchenillustrationen. Also die gibt es ja schon deutlich länger. Mhm. Und wenn da die schöne Prinzessin, die nicht näher beschrieben wird, außerhalb wie bei Schneewittchen durch Attribute und so weiter, dann wird die im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrzehnte auch ganz anders immer dargestellt. Und ich meine, eine Märchenprinzessin im sogenannten Dritten Reich hat natürlich anders ausgesehen als im 19. Jahrhundert oder dann eben in der Nachkriegszeit oder so, ne?
Erstmal das und zum anderen muss ich auch da sagen, auch wenn ich an mich als Kind zurückdenke, die Bilder von den Prinzessinnen in schönen Kleidern, da bin ich voll drauf angesprungen. Und je toller und weiter das Kleid war, ich meine, ich mag das nun mal, ich weiß ja auch, das ist eine Art von Mode und ich sehe auch da durchaus auch die Frauen verachtenden Aspekte drin und so weiter. Das ist mir alles bewusst. Aber trotzdem, ich zum Beispiel springe da total drauf an, wo andere sagen, ja, Korsett und diese weiten Kleider, was soll das? Ich finde es wunderschön. Und ich bin da früher auch schon einfach drauf angesprungen. Und das ist für mich, auch wenn ich an Schönheit im Märchen denke, dann habe ich bestimmte Bilder aus meinen Kindermärchenbüchern vor Augen. Schön gezeichnete Illustrationen, wo die einfach tolle, weite Kleider tragen, lieblich aussehen. Ja, habe ich auch.
Und das ist auch völlig in Ordnung, weil das zu verteufeln ist ja dasselbe in grün quasi, ne?
Ja, es ist ja auch normal, dass man irgendwelche Vorstellungen hat oder für sich irgendwelche Ideale oder Sachen attraktiv findet. Ja. Ich meine, wir haben nun mal Augen, wir sind nun mal optisch geprägt und das ist das Erste, was ich sehe.
Mhm. Ja, ist die Frage, warum finde ich das schön? Mhm. Egal, ob jetzt auch optisch oder akustisch, ne? Warum mag ich zum Beispiel Barockmusik und ihr nicht so? Mhm. Keine Ahnung, ist halt einfach so. Und ist auch völlig in Ordnung, dass das unterschiedlich ist, ne?
Ist halt der individuelle Geschmack dann auch.
Ja, aber genau das ist eben das, was man via in allen Bereichen hat, Stichwort Diversität. Achtung, jetzt wird es hier linksgrün verwirrt und Vogue. Aber das ist ja einfach genau diesen Aspekt, den wir akzeptieren müssen. Mhm. Es gibt eine Bandbreite und nur weil ich etwas für mich als schön erkläre, heißt es nicht, dass du das einfach genauso sehen musst. Das ist einfach so. Und das Wichtige ist doch, wenn ich etwa sage, das finde ich schön oder das spricht mich nicht an, dann kann ich das ja grundsätzlich erstmal tun, aber ich muss das hinterfragen.
Ja.
Und das ist hoffentlich auch etwas, was heute mit dieser Folge und mit diesem Thema und auch mit diesem Bezug auf Märchen rausgekommen ist. Es geht einfach nicht nur darum, und das ist auch mit Schönheit so, es einfach nur zu konsumieren. Schönheit ist heutzutage ein Konsumprodukt. Das konsumieren wir. Eins ist schöner als das andere. Es ist zwar immer gleich, aber alles, was davon abweicht, das fällt uns auf und das schieben wir von uns weg. Aber das ist nicht dazu da, es zu konsumieren. Es ist dazu da, sich damit auseinanderzusetzen, auch seine eigenen Werte und Positionen mal zu hinterfragen. Genauso wie wir das ja auch mit Märchen tun und wie wir das tun, wenn wir hier sehr ausführlich interpretieren, wenn wir uns einen Aspekt rausgreifen, sagen, ja, wir gucken uns eben an, wie ist Gier, wie ist Schönheit, wie ist dies und das im Märchen dargestellt. Und natürlich ist es, wenn du es oberflächlich nimmst, nicht zeitgemäß. Aber wenn du in die Tiefe gehst, kannst du da ganz viel rausziehen. Und das gilt gerade für diesen oberflächlichen Schönheitsbegriff, finde ich total.
Und ich finde gerade die geschundene Alte von Basilea ist wirklich ein Paradebeispiel.
Voll.
Also noch krasser als das hässliche Entlein, was wir ursprünglich, wie gesagt, geplant hatten, dass das auf diese ja wirklich brutale, entlarvende, enthüllende, im wahrsten Sinne des Wortes, Art und Weise uns das vor Augen führt.
Und
wohin das führen kann, wenn man das zu extrem sieht.
Richtig,
ne?
Und es ist in den 1630er Jahren veröffentlicht worden. Und du liest das und du denkst dir, ich kann
könnte heute sein,
aktuelle gesellschaftliche Diskussionen darin wiederfinden. Ich kann aktuelle Filme, ne, wie wir das heute auch festgestellt haben, ich kann aktuelle Filme daran wiederfinden. Das ist so aktuell. Wir haben uns, vielleicht können wir das als Menschen auch nicht überwinden. Kann auch sein. Weiß ich nicht.
Aber wir müssen uns dessen bewusst sein. Das ist das Wichtige.
Genau. Und man darf dann eben nicht hingehen und alles, was eben nicht dieser einen Norm entspricht, verteufeln oder ablehnen.
Ja.
Also wir sehen, wie immer, Märchen sind einfach super aktuell und die Themen sind einfach super aktuell und vieles lässt sich auf die heutige Zeit doch auch noch übertragen und wiederfinden.
Und so vielschichtig, dass wir die Folge sogar zweiteilen
mussten. Aber ich finde, das muss ich zum Abschluss jetzt nochmal sagen, Spieglein, Spieglein an der Wand, ich finde dieses Thema, wie gesagt, wir sagen das ganz, ganz oft, aktuell und ne, bla, aber dieses Thema hält uns einfach so krass den Spiegel vor.
Ja, im wahrsten Sinne.
Das hatten wir, finde ich, so auch noch nicht.
Das stimmt.
Ja.
Eine besondere Folge.
Ja.
Vor allem, weil so viele Infos. Ich meine, wir hatten auch noch nie einen Zweiteiler.
Nee, das hatten wir auch noch nicht.
Und wir haben schon ganz viel rausgenommen, wie immer.
Ja, ne, auch da gilt natürlich, wir haben jetzt versucht, uns so auf das Wichtigste, was wir besonders wichtig fanden, zu konzentrieren. Natürlich könnte man hier noch zig andere Sachen ansprechen, aber ich glaube, dann könnten wir so eine Jahresreihe daraus machen.
Das Jahr der Schönheit,
Aber auf jeden Fall können wir uns vielleicht nochmal Aspekte für die Zukunft rausgreifen, die wir dann nochmal spezieller behandeln.
Ich denke, das wird immer mal wieder kommen. Und wir haben natürlich mit diesem Thema jetzt auch wirklich ein großes Märchenthema endlich mal behandelt und abgedeckt. Und ich hoffe, ihr mochtet das und ihr fandet auch diese Zweiteilung ganz gut. Wird jetzt nicht immer vorkommen, keine Sorge. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt gekürzt hätten, da wäre zu viel noch verloren gegangen.
Nur wenn wir eskalieren und das passiert ja jetzt nicht immer.
Nein.
Und einmal in knapp 100 Folgen kann man das ruhig machen.
Ja, oder? Okay. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, dann lasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Folgt uns gerne auf Instagram und TikTok. Da gibt es nämlich auch noch Märchenwissen, was das Ganze ergänzt, was aber auch über die Folgen noch hinausgeht.
Werft einen Blick auf unseren Blog und hört gerne in unsere Playlist auf Spotify rein, wo immer die Musik der Hörspiele, die ich dafür aussuche, ich bin ja hier unser Music Manager, die packe ich dann in die Playlist und zu den Märchen-Kunde-Folgen dann assoziativ passende Musikstücke, die das nochmal auf einer anderen Ebene abrunden.
Wir werden jetzt natürlich unsere Augenmaske jetzt uns bewellnissen.
Genau, um unsere zerbrechliche Schönheit zu pflegen.
Und nach der ganzen intellektuellen Tiefe doch ein bisschen der Oberflächlichkeit zu frönen.
Genau.
Und wenn wir uns nicht tot operiert haben,
dann hören wir uns nächste Woche wieder.